Sie hören den Rasenfunk.
Ja, man stellt sich halt auch selber in Frage, weil am Ende habe ich die Verantwortung, sowohl taktisch, aber auch von der Mentalität, die Jungs halt richtig aufzustellen und auch richtig vorzubereiten. Und Fakt war, dass wir das vor allem in der ersten, ja, bis die Umstellung nicht gesehen haben. Also es war, ja, wie gesagt, enttäuschend, aber auch in alle Aspekte halt, was das uns nachdenklich halt macht, in diese Prozess nach vorne jetzt zu schauen und die nächsten Spiele im Blick zu nehmen.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Bo Svensson war das. Auf die Frage eines Reporters, ja, letztlich, was er jetzt dazu sagt, dass man dieses Spiel nicht so gut gespielt hat, vor allem in der ersten Hälfte. Das Spiel beim VfL Bochum für das einzige oder die beiden einzigen Teams, die noch nicht gewinnen konnten in dieser Saison, nämlich Bochum und der FSV Mainz 05. Und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Wir wollen heute sprechen über den 9. Spieltag der ersten Bundesliga der Männer. Und es war ein torreicher Spieltag. 42 Tore sind gefallen. Das sind 4,7 im Schnitt. Es war also gut was los in der Bundesliga. Schön, dass ich also zwei Gäste habe, mit denen ich das besprechen kann. Zum einen ist Yvonne Marian hier, die @polyvalenz auf Blue Sky. Hallo Yvonne.
Hallo Max.
Und außerdem ist Florian Buckner hier von Eurosport, der @flopomuk auf Blue Sky. Hallo Flo.
Hallo Max, hallo Yvonne.
Ihr seid die erste Runde, die rein auf Blue Sky vertreten ist, und ich bin der @genetzer auf mastodon.social und aber auch Blue Sky. Was soll man sagen? Ich bin inzwischen
überall. Und wer hat mich eingeladen?
Ach, habe ich dir den Invite gegeben?
Ja,
stimmt.
Natürlich.
Guck mal an. Ich habe noch 6 Invites. Meldet euch bei mir, liebe Leute. Ich habe irgendwie vergessen, die zu verteilen. Naja, aber das ist jetzt was anderes. Wir wollen sprechen über diesen Spieltag, der ein, wie schon gesagt, sehr aufsehenerregender Spieltag war. Bevor wir damit aber loslegen, natürlich hier noch der Hinweis, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Ich habe das neulich wieder am Wochenende auf einer Party jemandem erklärt. Das hat für großes Erstaunen gesorgt und es hat für großes Erstaunen gesorgt, dass das funktioniert. Also herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Unterstützt uns bitte weiter, rasenfunk.de/supportersclub, damit ich auf Partys mit euch angeben kann. Das hat richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Ihr könnt uns unterstützen über Überweisung oder via Patreon. Bald wird es auch noch andere Zahlungsmöglichkeiten geben. Wir hoffen, dass wir das bald freischalten können. Und ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr auf kiosk.rasenfunk.de uns den letzten Merch noch unter den Fingern wegkauft. Gerade die Hoodies und Beanies, die passen doch jetzt zur Winterzeit, die jetzt ja langsam kommt. Dann lasst uns reingehen in den Spieltag. Gar nicht viel Zeit verlieren. Wir gehen diesmal die Spiele nach Anzahl der Tore, die in ihnen gefallen sind, durch. Und da müssen wir beginnen mit der Partie zwischen dem FC Bayern und Darmstadt 98. Aber nein, es sind hier nicht nur 8 Tore gefallen, sondern es ist auch sonst noch so einiges passiert. Unter anderem eine rote Karte für Joshua Kimmich in der 4. Minute. Die sorgt dafür, dass er im Spiel gegen Dortmund nicht auflaufen wird können. Aber es gab auch noch 2 rote Karten für Darmstadt. Klaus Cazula und Matej Maglica sehen in der 21. und 41. Minute rot. Und dann geht es mit 0:0 in die Pause. Und wie völlig zu erwarten war, fallen dann noch 8 Tore, und zwar alle für den FC Bayern. Harry Kane trifft gleich 3-mal, einmal davon aus 52 bis 54 Meter, ich habe unterschiedliche Angaben gelesen, auf jeden Fall, es war weit weg, also 3 Tore Harry Kane, 2 Tore macht noch Jamal Musiala, 1 noch Thomas Müller, waren das, ach ja, und Leroy Sané macht noch 2, genau, jetzt sind wir auf 8 Toren tatsächlich angekommen. Also es war eine deutliche Abreibung, Flo, und das, obwohl ja Darmstadt eine Hälfte lang sogar in Unterzahl, also sie waren ja in Überzahl, in Gleichzahl und dann in Unterzahl, aber egal in welcher Zahl, Darmstadt hat es eigentlich in der ersten Hälfte richtig gut gemacht.
Ja, schon irgendwie, wobei ich mir schon irgendwann so nach einer Weile gedacht habe, also als sie noch zu 11 waren, ob jetzt so ein 3-4-1-2 jetzt das perfekte System ist, um als Aufsteiger in der Münchner Allianz Arena zu spielen. Also da waren schon einige, also so rund um den Strafraum erschien mir das teilweise recht luftig. Mhm. Ja. Mag jetzt auch der Eindruck hinten raus mehr überwiegen, aber ich habe mir schon gedacht, also so richtig gut gehen lange kann das nicht, war zumindest mein Eindruck, dass sie es dennoch 50 Minuten, 54 Minuten oder was, oder 50 Minuten, glaube ich, eingehalten haben, Respekt, aber als dann irgendwie das erste Tor gefallen war, ja, waren irgendwie alle Schleusen offen und es wurde ein episches Schlachtfest, würde ich sagen, weil 8 Tore in 40 Minuten. Ja, also der Keeper hat zwar danach gesagt, er hätte es genossen, aber das war, glaube ich, so eher so das Ganze mal bei Bayern gespielt zu haben und irgendwie ein Teil dieser Veranstaltung gewesen zu sein. Aber er hatte in vielen Szenen halt auch nur den besten Platz einfach, um sich das anzugucken.
Mhm. Yvonne, wie siehst du es?
Ich habe so eine ganz, ganz spezielle Szene eigentlich da im Kopf, die, glaube ich, relativ viel dazu aussagt. Das ist der an der Seitenlinie wedelnde Thomas Tuchel, der da 5-mal oder so irgendwie versucht, mit den Fingern zu zeigen, dass sie doch jetzt mit den 5-3-1 spielen mögen. Ja. Und das irgendwie alles nicht so ganz funktioniert hat. Und er sagte ja auch später irgendwie so, ja, 4 Systemwechsel später hätte man sich dann doch aufeinander einstellen können, nach allem, was so passiert ist. Und da hat scheinbar Bayern ein bisschen länger gebraucht, als man dachte. Und ich fand es tatsächlich eigentlich ganz interessant zu sehen, dass die beiden roten Karten von Darmstadt, das war ja quasi so ein Copy-Paste. Das lief ja fast exakt gleich ab. Ja. Und als dann so ins Gedächtnis kam, dass das für Maglica am 9. Spieltag schon die 2. rote Karte ist, muss ich auch sagen, Respekt. Das musst du halt auch erstmal schaffen. Also Darmstadt scheint ja generell etwas kämpferischer eingestellt zu sein. Und das haben sie ja auch in der ersten Halbzeit dann deutlich gezeigt, dass sie das über Kampfgeist durchaus versuchen wollten. Und dann, es war schön anzusehen als neutraler Zuschauer. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Darmstädter Torwart das wirklich so genossen hat.
Also man muss dazu sagen, die erste rote Karte für Maglica war dieses zweifelhafte Handspiel gegen Gladbach, was ja dann die ganze Partie hat kippen lassen. Aber ich finde auch, also man spricht so viel über Kimmich, der jetzt dann fehlt gegen Dortmund. Darmstadt wird jetzt zu Hause gegen Bochum und gegen Mainz spielen, gegen die beiden, ihr erinnert euch, ohne Sieg bisher in der Liga und da auf 2 Innenverteidiger verzichten zu müssen, nicht so gut. Ich muss aber sagen, ich möchte eine Lanze für Darmstadt brechen, also für das erste Hälften Darmstadt. Ich fand, dass sie richtig, richtig gut das gemacht haben in der ersten Hälfte. Und ja, diese beiden Szenen, die dann zu den roten Karten führen, das hätten auch Tore werden können und so wurden es halt rote Karten. Da stand man dann offen, das stimmt. Aber ich fand, das Pressing war sehr gut. Es war kein Zufall, dass Kimmich sich die rote Karte holt für einen schlecht verarbeiteten Ball. Ich fand, dass man Davis mega gut attackiert hat. Also Bader der ganz oft zusammen auch mit Skarke das gemacht hat. Die sind, also der Pass auf Davis war ganz oft der Pressing-Auslöser. Sie sind irre oft an Davis vorbeigekommen. Das war richtig die Schwachstelle im Spiel von Bayern. Dann gab es diese große Chance für Melem. Da konnte dann Manuel Neuer, der übrigens zurückgekehrt ist ins Tor. Ich dachte, ihr wüsstet das schon, liebe Hörerinnen und Hörer. Deswegen habe ich sie im Intro weggelassen, nachdem so oft drüber berichtet wurde am Wochenende. Die Manuel Neuer dann immer halten kann, diese gute Chance. Also ich muss sagen, die erste Hälfte fand ich richtig, richtig gut von Darmstadt und hatte auch das Gefühl, die waren sehr gut eingestellt. Es war extrem riskant. Wahrscheinlich wäre es auch trotzdem dann nicht gut gegangen, weil irgendwann spielt sich eben Bayern da raus. Sané und Musiala waren da so zweimal quasi einfach, dass sie sich durchs Pressing durchgespielt haben und dann war tatsächlich alles offen. Das stimmt schon, so wie du es gesagt hast, Flo. Aber ich muss sagen, die erste Hälfte, das hat mir gut gefallen von Darmstadt 98 und ich hätte es eigentlich total gerne, das hat glaube ich Marcel Schuhn danach auch gesagt oder Marvin Mehlem, ich bin mir gerade nicht sicher. Einer von beiden hat gesagt, ich hätte dieses Spiel so gerne in Gleichzahl gesehen, egal ob 11 gegen 11, 10 gegen 10 oder 9 gegen 9. Und da dachte ich mir, ja, ich auch. Ich hätte es auch richtig gerne in Gleichzahl gesehen, denn ich fand diesen Plan in der ersten Hälfte sehr gut und in der zweiten, da hatten sich die Bayern halt drauf eingestellt. Da hatten sie diese 10 gegen 9 Situation besser sich überlegt, was sie dann eigentlich da machen wollen. Und dann haben sie ja mit Verlagerungen auf rechts, auf Masraoui, auf Coman, der da komplett frei war und dann über irgendwelche irren Musiala-Aktionen, dann haben sie es richtig auseinandergespielt. Das war natürlich dann richtig gut.
Wenn eine Überzahl da ist oder generell halt 8 gegen 9 Feldspieler, das wird immer der Mannschaft zugutekommen, die halt die höhere individuellere Qualität hat, wo die Einzelspieler schneller sind, wo sie mit, hallo Katze, wo sie mit Platz auch was anzufangen wissen, das ist ja ganz klar. Und deswegen war es, glaube ich, einfach klar, es wird eine Karenzzeit geben, bis Bayern sich da irgendwie, wie teilen wir die Räume auf, wie machen wir es jetzt, was für ein System spielen wir mit einem weniger gegen eine Mannschaft, die noch ein weniger hat. Ich glaube, das muss man dann Bayern auch zugestehen, dass es da dann irgendwie mal eine Viertelstunde oder zumindest die Halbzeitpause braucht, bis dann jemand herkommt und das einmal auf der Magnettafel oder wahrscheinlich nicht auf der Magnettafel, sondern auf irgendeinem sehr futuristischen Screen dann nochmal anzeigt, wie da die Raumaufteilung aussehen soll. Und dann lief das Ding ja dann doch recht. Ich glaube, bei Darmstadt war so ein bisschen der Knackpunkt auch die erste rote schon, weil bei Wünsch dir was nimmst du, glaube ich, lieber Gelb und Elfer als die rote, die es ja, dann stimmt. in der Konsequenz mhm. gab mit VAR-Eingriff, weil wenn du 1-0 dann durch den Elfer im Rückstand bist, bist du halt immer noch in Überzahl so und denkst dir halt vielleicht, okay, lass uns das irgendwie halten, die werden irgendwann müde, am Ende kriegen wir schon noch unsere Chance, nimmst du vielleicht ein 1-1 mit aus München, so kippte dann das Spiel durch die dann Gleichzahl dann doch eher in Richtung Bayern, als es jetzt durch ein bloßes Gegentor, glaube ich, passiert wäre. Aber naja, wir sind ja nicht bei Wünsch dir was und deswegen lief das dann da recht bescheiden hinten raus mit so einem 0-8. Aber ja, also ich glaube, Darmstadt wird jetzt nicht da rausgehen und sagen, das war jetzt also irgendwie was uns jetzt irgendwie von unserem Weg abbringt, sondern es war so ein Freak-Nachmittag. Die haben jetzt zwei extrem wichtige Spiele vor der Brust und die werden sie jetzt nicht beide 8-0 verlieren, denke ich.
Ja, wobei die roten Karten da schon echt, echt übel sind, muss man sagen. Aber gut, so ist es eben passiert. Und wisst ihr, wer beide rote Karten verursacht hat durch sehr gute Offensivaktionen? Conny Leimer. Der war so ein bisschen der Mann des Spiels, über den nicht gesprochen wurde, weil er nicht aus über 50 Metern getroffen hat und auch überhaupt nicht getroffen hat. Aber der hat beide Platzverweise quasi ermöglicht. Einmal zieht er den Sprint an und wird dann ja selber gefoult und einmal spielt er den Pass, der dann zu dem Foul führt, zu der roten Karte. Hat eine Passquote von 97%, die meisten Ballkontakte nach Kim und Masraoui gehabt. Also sehr, sehr gutes Spiel gemacht und das wird ja auch gebraucht werden jetzt, wenn man da mit einem improvisierten Sechser oder einem sehr fit, schnell wieder fit gewordenen Leon Goretzka gegen Dortmund spielen muss. Da braucht es einen zweiten guten Sechser noch im Mittelfeld.
Wobei ich Kimmich da tatsächlich ein ganz kleines bisschen in Schutz nehmen möchte. Der hat jetzt so viel Hass abgekriegt, dass der das da verbockt hat mit der roten Karte. Das war aber halt auch schon echt kein so schönes Zuspiel von dem heiligen Herrn Neuer, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Das war nicht so einfach für Kimmich. Also das war schon, war die Ballannahme nicht so perfekt und alles, aber es war auch gar nicht so einfach, wie es vielleicht auf den ersten Blick schien, den Ball überhaupt anzunehmen und da hinterher zu gehen.
Ja, ich glaube, bei Wünsch dir was, wenn wir jetzt auch wieder bei Wünsch dir was wären, dann lässt er ihn das nächste Mal laufen und schluckt eher das 0-1, als da zur Rotbremse, wollte ich schon sagen. War es ja irgendwie auch zu greifen, glaube ich. Ansonsten Bayern 72% der Kopfballduelle gewonnen, das fand ich noch interessant. Und interessant fand ich auch, dass Masraoui war ja im Grunde der mit seinem Pass auf Harry Kane das 1-0 vorbereitet hat. Ihr müsst da jetzt nichts zu sagen, weil das haben wir nicht abgesprochen. Das hat jetzt auch mit dem Spiel nichts zu tun. Aber mir ist es ein Bedürfnis, dazu nochmal kurz was zu sagen, weil die letzte Sendung ja Eva moderiert hat. Ich finde es absolut erschreckend zu erleben, was gerade ausgelöst vom Angriff der Hamas auf Israel auch in Deutschland passiert. Es ist Juden und Juden müssen wieder Angst haben, sich zu ihrem Glauben zu bekennen. Der Antisemitismus, der völlig akzeptiert ist, ist absolut, absolut erschreckend. Gleichzeitig merkt man auch, wie viel wir alle noch zu lernen haben. Also jeder, der Free Palestine ruft, der meint damit eigentlich die Auslöschung des Staates Israel, denn from the river to the sea ist eigentlich der Gedanke hinter Palästina. Wahrscheinlich meinen es viele nicht so. Und gleichzeitig zeigt sich auch, wie inhuman Krieg einfach ist, denn es leiden auf beiden Seiten die Zivilisten. Sowohl die Angehörigen von verschleppten Israelis und von ermordeten Israelis, als auch diejenigen, die jetzt im Gazastreifen ausharren, der wahrscheinlich einer gerade der schlimmsten Orte dieser Welt ist. Die Zivilistinnen und Zivilisten können da nichts dafür. Es zeigt einem die ganze Brutalität und die Verzweiflung von Krieg. Aber ich wollte hier an dieser Stelle doch auch nochmal sagen, die ganze Komplexität zeigt sich auch am Fall Masraoui und Daniel Peres, der ja auch beim FC Bayern spielt, als Israeli. Da gibt es auch keine einfachen Lösungen. Ich habe das Gefühl, dass man da sehr, sehr bedacht vorgegangen ist und dass man da auch dran interessiert ist, das in aller Ambivalenz möglichst gut zu machen. Und das kann man trotzdem kritisieren, auch dass Masraoui jetzt wieder spielt. Natürlich wäre zum Beispiel eine symbolische Suspendierung, das habe ich in einem SZ-Podcast gehört, das wäre zum Beispiel tatsächlich ein Signal gewesen. Aber wir sehen ja gerade, wie fatal auch manche Signale missbraucht werden aktuell in diesem Konflikt. Aber ich wollte da nur noch mal kurz drüber sprechen, weil es ist irgendwie seltsam, dass, also wir werden jetzt auch wieder gleich über ganz viele Tore reden und so weiter und alles war mega geil an diesem Wochenende, aber halt irgendwie auch nicht. Und was da gerade passiert, ist echt krass und das betrifft eben auch den Fußball. Am Beispiel Masraoui oder auch El Ghazi haben wir es ja quasi auch direkt im Fußball erlebt und trotzdem sind wir sehr gut da drin, das zu ignorieren, weil man braucht es ja auch irgendwie, ansonsten dreht man durch. Aber es ist nicht einfach. Und was ich aber nicht möchte, ist, dass irgendwelche Menschen diskriminiert werden. Und das betrifft sowohl Antisemitismus als auch Hass auf, also die Hamas ist nicht gleich jeder Palästinenser und Israel ist auch ein sehr diverses Land. Und das möchte ich auch in den Kommentaren unter dieser Folge, möchte ich dazu nichts lesen. Da werde ich sehr, sehr genau moderieren, was da ja, was da im Namen des Rasenfunks gepostet werden kann. Ist jetzt ein etwas überraschender Ausflug gewesen, aber war mir irgendwie nochmal wichtig, das zu sagen, weil mir an mir selber aufgefallen ist, dass ich mit den zwei Vorlagen von Masraoui, dass ich dann jedes Mal daran nochmal gedacht habe. Vielleicht war ich da auch alleine mit, weiß ich nicht. Aber deswegen habe ich das Gefühl, da muss jetzt doch hier nochmal was gesagt werden, weil sonst äußern wir uns ja auch immer zu allen Dingen.
Finde ich zum Beispiel, also das hat der BVB sehr vorbildlich, möchte ich sagen, fast gelöst. Es gab ja auch dieses Thema mit Benze Baini, die ja in der Länderspielpause mit Algerien war er ja unterwegs. Und da gab es ja auch dieses Foto, wo er diesen Palästinenser-Schal anhatte. Und es ging also wirklich ins Gespräch auch mit ihm. Und er hat, also das lief alles sehr smooth ab. Es war, wurde gar nicht so hochgepusht in den Medien. Er konnte halt deutlich erklären, dass es ihm nicht um Hamas oder Ähnliches geht, sondern ihm wirklich, dass man, also darum geht, dass man diese ganzen zivilen Opfer auch bei den Palästinensern eben einfach nicht vergessen sollte, sondern auch das noch irgendwie im Kopf behalten sollte, dass bei allem, was da passiert, es auch dort auf dieser Seite Unschuldige gibt, die in diesem Krieg nun mitleiden. Und das hat der BVB, finde ich, wirklich sehr vorbildlich gelöst, das so unter dem Radar zu halten, dass das gar nicht erst hochgekocht ist.
Ja, und es ist auch für die Vereine keine so einfache Situation, wie man vielleicht manchmal glaubt. Rund um den Angriff schon der Hamas auf Israel gab es schon Diskussionen beim FC Bayern. Und wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie jetzt die schwedischen Fußballfans beim Nations League-Spiel zu Opfern eines Anschlags geworden sind, weil in Schweden der Koran verbrannt wird, von irgendwelchen auch Hirnverbrannten, das muss man auch so sagen. Meine Güte, lasst doch anderen Menschen ihre Religion. Aber dann sieht man, dass da auch tatsächlich ganz konkrete Gefahr ausgehen kann von gewissen Aktionen. Und auch deshalb, glaube ich, hat der FC Bayern da wie so eine Katze versucht, irgendwie möglichst wenige Pappbecher umzuwerfen und sich da so durchzustaxen. Und natürlich kann man trotzdem da noch viel dran kritisieren, finde ich auch nicht alles ideal gelöst, aber die haben das nicht leichtfertig gemacht. Beim FC Bayern weiß ich es, bei Mainz 05, nach dem, was ich gehört habe, ist es auch so. Und das zeigt ja auch, wie komplex das Ganze ist. Es gibt keine einfachen Lösungen und es ist.
Nee, und ich glaube, das habt ihr beide sehr gut gesagt. Alles zum Thema. Ich will da auch nicht viel mehr dazu ergänzen. Nur so viel uns allen, die wir nicht in einen kriegerischen Konflikt eingreifen, Gott sei Dank, bleibt vor allem was? Der Dialog, ja. Und einfach das Gegeneinander oder gegenseitig uns aufklären, was wir für Meinungen haben, was wir für Weltbilder haben, was wir auch wissen oder meinen zu wissen und uns gegenseitig einfach ein bisschen besser verstehen in der ganzen Sache. Und ich denke, darum geht es letztlich den Vereinen auch, wo junge Männer, die auch wahrscheinlich unterschiedliche Bildungsgrade haben, einen unterschiedlichen Background haben, mal schnell bei Social Media irgendwas teilen oder posten, da muss man halt mit denen reden, ja. Also in erster Linie und mal fragen, was steckt dahinter? Warum hast du das gemacht? War das ein 22 Uhr irgendwie mausgerutscht oder steckt da mehr Überzeugung dahinter? Und wenn ja, was können wir dafür tun, dass du vielleicht noch eine andere Meinung auch zulässt oder vielleicht auch an deinen Kollegen denkst, der bei uns spielt und aus Israel kommt? Ja. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man redet miteinander und dass man sich gegenseitig informiert, wie man dazu steht. Und wenn das abläuft und wenn das am Ende auch noch glaubwürdig abläuft, dann ist das, glaube ich, schon mal ein ganz guter Ansatz. So, dass es dann Leute gibt, die sagen, finde ich aber blöd, dass der jetzt da immer noch bei Bayern spielt. Jo, können sie machen, aber das Thema ist einfach viel zu vielschichtig und viel zu kompliziert, als da jetzt pauschal sagen zu können, der darf nicht mehr für Bayern spielen, weil Bayern hatte mal einen jüdischen Präsidenten oder was auch immer, oder da spielt ein Israeli noch in der Mannschaft. So einfach ist es, glaube ich, nicht am Ende.
Ja. Und ein letztes noch dazu. Wir haben den Krieg zum Glück nicht bei uns im Land, aber ich glaube, eine Form des Krieges, die geht schon gerade um die Welt und das betrifft auch in Deutschland lebende Menschen. Wenn jemand Angst haben muss, also man könnte, glaube ich, gerade einfacher mit einer Palästina-Flagge durch eine Fußgängerzone in Deutschland laufen als mit einer Israel-Flagge. Das an sich für sich genommen ist schon bei der Geschichte Deutschlands verheerend. Aber Menschen, die Angst haben müssen, einfach nur wegen ihrer Herkunft, wegen ihres Glaubens oder vielleicht auch nur, weil sie einem Glauben zugeschrieben werden. Ihr glaubt ja wohl auch nicht, dass alle Jüdinnen, so wie wir, alle Christen, ja, ich war heute nicht in der Kirche und ich werde es bei euch jetzt nicht abfragen, weil es ist euer Ding. Aber ihr glaubt ja wohl auch nicht alle, dass da alle genauso gläubig sind, genauso wie bei den Muslimen. Aber wenn die deshalb Angst haben müssen, dann ist es eine psychologische Art des Krieges, die auch hier in diesem Land herrscht. Und dass wir das zulassen und dass das völlig okay ist, das ist einfach nur erschreckend. Die Vorfälle von Antisemitismus genauso wie aber meiner Wahrnehmung nach aktuell eher in der Minderheit, genauso wie auch die Pauschalisierung, dass alle Muslime antisemitisch seien. Also beides ist schrecklich und falsch. Aber wir haben schon Teile dieses Kriegs hier im Land. Das ist ja der Grund, warum uns drei das so anfasst und warum ich irgendwie das Gefühl hatte, bevor ich es gemacht habe, wusste ich nicht, dass ich hierzu was sagen will. Aber irgendwie, ich habe Masrawi wieder gesehen, dachte mir, okay, nee, ich muss jetzt doch was sagen. Also, es ist zum Kotzen. Krieg ist scheiße und wir müssen aber human zueinander bleiben. Und dazu gehört, dass man auch sich kundig macht. Und da habe ich das Gefühl, dass gerade jetzt bei vielen Leuten, die glauben, etwas im Sinne der Humanität für die Menschen in Gaza zu machen, was ein völlig legitimer und guter Grund ist, aber dass sie da manchmal in Parolen einstimmen, die zutiefst, wirklich zutiefst antisemitisch sind. Und das müsst ihr euch gut überlegen, Leute, denn das kann eigentlich nicht sein. So.
Wie schaffen wir den Bogen zurück zum Fußball?
Wir schaffen den Bogen.
Und zwar, weil ich über Benzebaini gesprochen habe und wir jetzt über
Yvonne. Aber ich muss erst noch sagen, gegen wen die beiden Teams noch spielen. Also Bayern wird jetzt dann in Saarbrücken spielen. Da ist mir jetzt wirklich keine Brücke zu eingefallen. Und dann bei Borussia Dortmund. Der SV Darmstadt 98 wird, habt ihr es euch gemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer? Ja, genau, Bochum und Mainz 05 zu Hause. Und dann wird man mit einem Auswärtsspiel in Freiburg unterbrochen, dann noch gegen Köln zu Hause spielen. Das sind die aktuell Platz 16, 17 und 18. Also die nächsten drei Heimspiele für Darmstadt 98, die werden ganz, ganz wichtig. Und so wichtig war auch das Heimspiel von Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund, die Brücke, die wir uns gerade selber gebaut haben. Und beide Teams, die kamen nach sehr erfolgreichen Europapokalspielen in diesen Sonntagabend-Kick hinein. Eintracht Frankfurt hat 6:0 gegen Helsinki gewonnen und Dortmund auswärts bei Newcastle mit 1:0. Und jetzt ging es dann in ein direktes Duell und da war viel los. In der 8. Minute verwandelt Omar Mamouche einen Handstrafstoß zum 1:0. Dann erzielt er das 2:0 in der 24. Minute. Unmittelbar nach dieser Aktion muss Gregor Kobel ausgewechselt werden, der von Schlotterbeck an der Nase getroffen wurde, noch ein paar Minuten weitergespielt hat und sich dann wegen Kopfschmerzen hat auswechseln lassen. Gut, dass das passiert ist. Immer alles für den Schutz der Spieler. Alex Meyer kam rein. Der bringt wenig später bei einem Konter Omar Mamouche zu Fall. Es gibt keinen Strafstoß, auch nach Ansicht der Bilder, obwohl man sieht, dass Mamouche zuerst am Ball ist und es eigentlich auch einen Kontakt gibt zwischen Meyer und Mamouche. Aber es reichte dem Schiedsrichter Robert Schröder offenbar nicht. Stattdessen kann dann Sabitzer zum 1:2 erzielen in der ersten Minute der 8-minütigen Nachspielzeit der ersten Hälfte. Kurz nach Wiederanpfiff kann dann der eingewechselte Moukoko zum 2:2 ausgleichen. Nach einem Monsterpass von Skiri trifft dann Chaibi zur erneuten 3:2-Führung. Aber das war natürlich noch nicht der Schlusspunkt, denn den setzt dann erst Julian Brandt nach einem Dribbling und Vorlage von Adeyemi zum 3:3. Ein Halten von Larsson an Schlotterbeck führt auch nicht zu einem Strafstoß, denn das ist jetzt dann endlich der Endstand. 6 Tore sind in dieser Partie gefallen. Yvonne, es war ein wilder Ritt. Wir haben ungefähr 18 Millionen Themen, die wir jetzt ansprechen können. Womit willst du anfangen?
Ja, es fing ja schon damit an, dass das für Dortmund nicht ganz so lief wie geplant, dadurch, dass ein Mecher ja kurzfristig ausgefallen ist. Mhm. Dadurch kam Reyna ins Spiel. Und das war, glaube ich, ein ganz, 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 ganz großer Knackpunkt, weil da hast du wirklich gemerkt, auf der Seite, das funktionierte überhaupt nicht. Also wenn sie bei Ini und Reyna das Zusammenspiel, das keine Chance. Also ich habe eben gelesen, ich glaube 50% der Angriffe von Frankfurt kamen dann auch über die Seite. Also die haben das auch relativ schnell ausgemacht, dass das nicht so gut funktioniert da zwischen denen. Und gut, Reyna wurde ja dann auch ausgewechselt in der Pause, aber so wirklich viel besser wurde es nicht. Man hatte irgendwie nicht so den Eindruck, da gäbe es so einen richtigen Plan auf der Seite. Also Benzema war schon zwar ein bisschen bemüht, aber es war immer ziemlich viel Platz für den Gegner da, wo keiner hätte sein sollen. Was ich als Mitproblem ausgemacht habe, weil das bei meinem, in Anführungszeichen, Team ein ähnliches Problem war, ist über lange Strecken, sind tatsächlich die defensiven Mittelfelder bei Dortmund auch gewesen, die erstaunlich hoch standen, also irgendwie defensiv überhaupt nicht mitgearbeitet haben, aber gleichzeitig, obwohl sie relativ hoch standen, auch nach vorne gar nicht so viel gemacht haben, wie man hätte denken sollen. Also eigentlich standen sie fast mehr im Weg, als dass sie geholfen haben. Und ja, das war irgendwie alles sehr konfus stellenweise anzuschauen. Es war ein unfassbar unterhaltsames Spiel, wo du als Frankfurter in der, ich glaube, 7. Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit dann auch noch gelb kriegst wegen Zeitspiel. Ja, das musst du halt auch nochmal schaffen. Das, also da war wirklich ganz schön was los. In der Tat. Also ja, also ich habe für mich ausgemacht, bei Dortmund scheiterte es so ein bisschen tatsächlich defensives Mittelfeld und die Kombination Benzebaini und Reyna war nicht so optimal gelöst.
Tja, und trotzdem aber 3-3 gespielt, Flo. Warum?
Ja, also ich glaube, generell hat man komischerweise, oder es lässt sich auch irgendwie erklären, ich glaube, Dortmund hatte noch ein paar Körner weniger durch das Newcastle-Spiel als Frankfurt durch das Europa-League-Spiel, obwohl Frankfurt einen Tag später gespielt hat. Ich glaube aber trotzdem halt so eine Auswärtsreise auch nach England, der tiefe Rasen da in Newcastle, und es war halt wirklich auch ein Fight über 96 Minuten, also die waren schon ganz schön auf, das hat man auch an Mats Hummels vor allem dann auch gesehen, der dann runter musste. Und dann hast du noch so einen kurzfristigen Ausfall und dann liegst du 2-0 hinten nach 25 Minuten. Aber ich fand auch die Szene vorm 2-0 da so ein bisschen sinnbildlich, weil die haben ein relativ hohes Pressing gespielt, Pressing wird überspielt und auf einmal sind die hinten komplett blank. Guter, super erster Kontakt, geht in den Strafraum rein. Und dann habe ich mir das ein paar Mal in der Zeitlupe angeschaut und gedacht, wo sind die denn alle? Also die Gelben, ja. Und gefühlt war der Reus der Einzige, der irgendwie im Vollsprint nach hinten gelaufen ist. Reyna und Sabitzer stehen dann irgendwann, der Ball ging ja dann noch so ein paar Mal hin und her im Strafraum gefühlt. Die stehen dann auch irgendwann noch in Strafraumnähe, aber keinesfalls irgendwie konsequent im Zurücklaufen. Und das sind halt so Aktionen, die kannst du dir halt als so eine Mannschaft eigentlich nicht erlauben. Ja, ich weiß, woher es irgendwo kommt. Ja, nach dem Champions League-Spiel bist noch müde, du hast das alles irgendwie so drin, du stehst sehr hoch, du hast 50 Meter zu laufen, aber die 50 Meter müssen halt gelaufen werden. Und nicht so wie Reyna halt so ein bisschen Alibi, 30 Meter laufen, 10 Meter abbremsen und dann irgendwo hinter Reus stehen und aber auf gar keinen Fall irgendwie noch in dieses Spielgeschehen eingreifen. Das kannst du halt nicht machen. So. Warum ist es am Ende 3-3 ausgegangen? Man kann sagen, er hat klug gewechselt, denn mit Moukoko Joker-Tor, Vorlage 3-3, Joker Adeyemi, Torschütze Brandt. Ja, Händchen, okay, aber es sind halt auch die drei No-Brainer, die ich halt einwechsel, wenn es halt so steht, wie es da steht. Du hast dann halt höchstens noch Alea und Bino Gittens auf der Bank. Alea ist momentan fern von jeder Form. Also die drei hätte, glaube ich, jeder Bundesliga-Trainer irgendwann eingewechselt, und dass sie halt dann das Tor machen, war gut. Auch hier erster Kontakt von Adeyemi vom 3-3, überragend. Wirklich saugut gemacht. Und was ich halt auch noch eine bemerkenswerte und hier Dortmund vielleicht nicht so ganz bei der Sache Szene fand, war vom 2-3, wie Brandt den Ball halt einfach mit der Hacke an der Auslinie rechts irgendwie halt nach vorne spielen will. der Ball halt postwendend zurückkommt, das Torfeld für Frankfurt und Hummels ihn aber mal so dermaßen ankackt, mitten auf dem Platz und ihm quasi sagt, ob er sie nicht alle hat, dass er hier bei 2-2 gerade Aufholjagd irgendwie schon Kraftakt, jetzt sind wir dran, jetzt ist das Momentum auf unserer Seite, machst du hier so ein Hackending und wir liegen wieder hinten. Also ja, es war so ein bisschen der Faktor am Ende dieses bisschen nicht ganz konsequent, bisschen zu verzockt, das letztlich dafür gesorgt hat, dass Dortmund die 2 Punkte hat liegen lassen. So.
Was ich eine ganz merkwürdige Szene fand, und ich kann die nicht richtig deuten, also vielleicht könnt ihr mir da ja weiterhelfen, ich weiß jetzt nicht, ob die einfach versucht haben, ein bisschen Luft zu holen in der Zeit oder ob das wirklich irgendwie was ganz anderes war. Hummels wurde ausgewechselt und mit ihm die Kapitänsbinde. Und dann gab es diese komische Szene, komm, wir tapen dir das um den Arm, Hauptsache du hast irgendwas da. Und dann so, ja, nee, bitte nicht. Und wenn du doch, eigentlich sollte man doch meinen, dass Dortmund eher bemüht gewesen wäre, das Spiel schnell weiter zu spielen, um halt weiterzukommen. Jetzt stellte sich mir die Frage, ja, okay, wie gesagt, suchte man sich da die Möglichkeit, mal kurz durchzuatmen und ein bisschen sich zu sortieren, ein bisschen Luft zu bekommen und hat es dann halt dadurch irgendwie gelöst? Oder fehlte da irgendwo was ganz anderes?
Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das Plan war.
Das war einfach nur Banane.
Weil, also, genau.
Von vorne bis hinten.
Aber es hat also, ja zu einem Spiel gepasst, in dem ganz viel Banane war. Also ja. Schiedsrichterentscheidungen ja auch. Also
über eine haben wir noch gar nicht geredet.
Wie bitte?
Eine Schiri-Entscheidung. Über eine haben wir noch gar nicht geredet. Bei dem 2-2 für mich irritiert der Füllkrug ganz klar.
Ja, Trapp. Stimmt.
Ganz genau. Klar. Also nur, weil er nicht im direkten Sichtfeld steht, aber der steht einen halben Meter neben ihm. Klar, im Abseits. Und also ich habe nur Bumperklasse im Tor gespielt, ja. Aber wenn einen halben Meter neben mir einer steht und Trapp macht ja am Ende sogar noch so einen Schritt nach rechts, den macht er, weil der Füllkrug da steht und er Angst hat, wenn der Füllkrug jetzt noch einen Schritt weiter geht, steht er ihm im Weg. Deswegen macht Trapp die Bewegung nach rechts, um die freie Sicht zu haben und kommt dann natürlich nicht mehr links runter. Aber Füllkrug behindert ihn ganz klar. So. Und das wird halt auch nicht gesehen. Und ich bin ja ganz oft dabei, ruling on the field stands, ja, wie es in der NFL ist. Also es wird auch auf dem Feld entschieden und am Ende muss es eine klare Fehlentscheidung sein, dass es zurückgenommen wurde. So, jetzt kann man natürlich sagen, auf dem Feld wurde das als Tor gegeben und es war vielleicht doch nicht genug, wie der Füllkrug da steht. Das Halten in der Nachspielzeit an Schlotterbeck war dann vielleicht doch nicht genug, um das auf dem Feld. Und der Elfer, der nicht gegeben wurde von Meier gegen Marmoush, war vielleicht auch nicht, weil der Ball springt schon noch so ein bisschen auch in die Richtung der Aktion des Torwarts. Okay, aber dann hast du wieder dieses Handspiel von Wolf, der, also ich hasse halt auch einfach dieses Wort absichtlich. Ja?
Ja gut, aber das ist doch die einzige Sache, die eindeutig war.
Ja, es ist eindeutig, also aber lass mir dieses Wort weg. Lass mir dieses Wort absichtlich weg.
Ja, absichtlich, genau. Weil es hat
niemand
nichts mit Absicht
spielt
zu tun.
Absichtlich den Ball mit der Hand, weil jeder weiß, wenn ich den Ball absichtlich mit der Hand spiele, dann ist es 11 Meter. So, also es ist, das englische Wort ist da dankbarer, dieses deliberate, also dieses, da ist halt eine, ein in Kauf nehmen, ja, so. Das deutsche Wort gibt es irgendwie. Das ist doch ein Inkaufnehmen der Sache, so ein bisschen. Aber also, es ist so freiwillig handgespielt, so ein bisschen. Ja. Aber es ist keine Absicht. So.
Ja, und, gut, aber er hat jetzt halt über Schulterhöhe, kriegt dann den Ball an die Hand. Das hat man ja eingeführt, damit es eine Eindeutigkeit gibt.
Aber er macht in dem Fall, er will den Ball einfach nur wegdreschen.
Natürlich, aber
macht
das
eine
ist
Ausholbewegung.
Halt die Regel.
Und der Ball geht ja auch, also er geht ihm halt irgendwie an die Hand. Er wehrt ja damit auch keinen. Also
nee,
der Ball wäre
ja
niemals in Richtung, der geht irgendwo hin. Ja. So, also in dem Fall, ja, Regel klar, hätte ich in dem Fall auch so gegeben, als VAR hätte ich die Hand gehoben oder auf den Knopf gedrückt, da im Keller und so, alles gut. Aber unterm Strich ist es eigentlich auch kein, der will den Ball nicht mit der Hand spielen, er ist eine Millisekunde zu spät dran, der Ball fliegt irgendwo hin und er fliegt ihm halt an den Arm, den er ausstreckt, weil er eben in der Bewegung ist. So, aber gut.
Ja, aber wenn es die Definition von verbreiterter Körperfläche durch Hand gibt, dann war das ein gutes Bild, was man daneben einfügen kann. Also ich habe das Rot von Kone noch im Kopf von letztens, wo er sich quasi, nicht das Rot, wo er den Handelfmeter quasi verursacht, wo er sich ja wegdreht und quasi die Arme mitnimmt und kriegt den Ball gegen die Arme und das war ein klarer Elfmeter. Und das war jetzt für mich heute wesentlich mehr verbreitete Körperfläche, als es da von Kone gewesen ist. Also das
Gab es ja bei Darmstadt gegen Bayern sogar auch vorm 7-0 oder 6-0, weiß gerade nicht, da kriegt Masraoui im eigenen...
Vor dem
50-Meter-Tor. Genau. Ach, vor dem 50-Meter-Tor war das. Ja gut, das konnte man nicht zurückpfeifen. Da hat die Bundesliga einmal ein Highlight, was um die Welt geht. Da bin ich, das geht natürlich nicht.
Ich sehe quasi einen im Kölner Keller neben dem anderen sitzen und sagen, nein, du meldest dich jetzt nicht. Genau, du machst das jetzt nicht.
Also ich glaube, da wird noch ganz viel drüber gestritten werden, über die Schiedsrichterentscheidung. Und ich bin auch nicht happy mit allem, wie es da gepfiffen wurde. Wir haben es ja auch schon angedeutet. Ich finde aber, dass davon abgesehen, und ich verstehe jeden, der sich darüber ganz, ganz lange aufregt, könnte ich auch, aber bringt ja nichts. Ich finde es dann viel interessanter, halt dann tatsächlich beide Teams zu feiern. Denn ich finde, beide Teams haben Dinge sehr, sehr gut gemacht. Also in der ersten Hälfte war Eintracht Frankfurt brutal gut, können eben mit 3-0 in Führung gehen, können sie ja sogar, wenn sie diesen Strafstoß nicht bekommen, also es gibt die Chancen dazu. Larsson ein wahnsinniges Spiel gemacht, wie gut Eintracht Frankfurt sich aus dem Pressing rausgespielt hat, oft auf dem linken Flügel und dann haben sie verlagert auf Buta und auf Taibbi. Richtig, richtig gut. Taibbi war dann auch derjenige, dem sind dann so ein bisschen, dann ist die Kraft da dann doch geschwunden. Taibbi war derjenige, der beim Stand von 3-2 zweimal einfach die falsche Entscheidung trifft. Er hat im Strafraum den Ball, einmal legt er ihn noch so Volley auf Larsson und der kann ihn nicht verarbeiten und einmal braucht er zu lang, um zu passen und dann fällt das 3-3, wurde ja dann auch irgendwann ausgewechselt. Und auf der anderen Seite aber auch Borussia Dortmund. Wir haben bei YouTube wieder einen Kommentar bekommen, der sehr, sehr lange sich darüber beschwert, wie schlecht Borussia Dortmund hier dargestellt wurde im Rasenfunk, weil eben viele Siege nicht überzeugend waren, aber es ja dennoch Siege waren. Borussia Dortmund ist ungeschlagen. Borussia Dortmund hat in diesem Kalenderjahr in der Bundesliga, glaube ich, nur ein Spiel verloren. Man hat auch in dieser Saison bisher nur ein Spiel verloren bei PSG, ansonsten alles gewonnen oder unentschieden. Und ich muss auch sagen, also wie man hier in der zweiten Hälfte zurückgekommen ist mit den Umstellungen, wie man dann auch diese Seite geschlossen hat und nicht vom Tempo runtergegangen ist. Also die haben sich diesen Punkt errungen und es wäre sogar mehr drin gewesen. Also es ist unfassbar schwierig, Borussia Dortmund zu besiegen und das hätte man so jetzt vielleicht auch nicht immer gedacht in dieser Saison. Also ich fand von beiden Teams war es einfach ein mega geiles Spiel, natürlich auch mit Fehlern, sonst kassierst du nicht 3 Gegentore. Aber auch deswegen fand ich, war das so schön anzusehen. Es war ein richtig, richtig gutes Spiel. Ein
mega gerechtes 3-3 am Ende. Ja, bei Frankfurt fällt mir noch ein, einfach, dass Skiri und Chaibi sind so für mich so die, wo man am Anfang, also die haben einfach ein bisschen gebraucht, um da in diese Mannschaft so richtig Fuß zu fassen, um ja da irgendwie ein so ein Puzzleteil zu werden, das da auch richtig stark ist und dann an der richtigen Stelle sitzt und nicht irgendwie andauernd irgendwie so rausflippt. Und das war heute, das war wirklich dieses Spiel, wo man das auch richtig gut sehen konnte. Und ich finde auch, dass Marmoush es auf der 9 immer besser macht. Also ich habe jetzt nicht unbedingt den so auf dem Zettel gehabt, dass der das gut spielen kann, weil für mich war der viel zu volatil in seinen Leistungen und viel zu, ja, mal zwei Hütten und dann mal wieder völlig grausig und gar nichts zustande ging. Und das war auch ein sehr gutes Spiel von ihm. Also wenn es ganz gut läuft, macht er irgendwie 3 Dinger und es steht irgendwie 3-0 nach 35 Minuten. Und dann, also deswegen, diese Elfer-Szene Meier gegen Marmoush, wenn er den gibt, braucht sich Dortmund nicht beschweren, dann steht es 3-0, dann ist Feierabend, ja, in dem Spiel, mutmaßlich. Und ja, das war halt auch bis dahin so ein bisschen die Marmoush-Show und ja, hat es echt gut gemacht, muss man schon sagen.
Man muss mal so und sagen, das hat er ganz gut gemacht. Und für die Zukunft würde ich empfehlen, vielleicht Marius Wolf nicht immer unbedingt flanken lassen. So sind nämlich die ersten beiden Dortmunder Tore gefallen. Und beim 3-3 hat tatsächlich der ansonsten sehr gute Robin Koch, hat einfach Julian Brandts Lauf nicht aufgenommen. Das und hat sich danach aber bei seinen Vorderleuten beschwert. Ein klassischer Move, wo du weißt, okay, da war was beim Verteidiger selbst, der sich so aufwärmt beschwert. Da gucke ich doch in der Zeitlupe nochmal hin. Ah, Moment, er war derjenige. Nun ja, also 3-3 ging das jetzt aus. Es geht für beide jetzt im DFB-Pokal weiter. Die SGE wird zu Viktoria Köln reisen und dann an der Alten Försterei bei Union spielen. Überhaupt hat jetzt Eintracht Frankfurt 4 Auswärtsspiele in Folge. Die beiden in der Bundesliga kommen sicherlich auch daher, dass die NFL jetzt ja dann im Stadion ihre Heimat hat. Also das sind die nächsten beiden Partien für Eintracht Frankfurt, die bei 14 Punkten stehen. 4 Punkte Rückstand sind es aktuell auf die Europapokalplätze. Und Borussia Dortmund wird jetzt zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim im DFB-Pokal spielen und dann den FC Bayern empfangen, bevor man das Rückspiel gegen Newcastle hat. Also 3 sehr wichtige Heimspiele für den BVB. 21 Punkte hat man aktuell, immer noch keine Niederlage. 2 Punkte Rückstand auf Bayern, 4 Punkte Rückstand auf Leverkusen. Das ist die aktuelle Situation bei Borussia Dortmund. Damit sind wir aber noch nicht durch mit den Spielen, in denen 6 Tore gefallen sind, denn es gab nochmal ein solches, aber ein bisschen anders verteilt waren die Tore hier an dieser Stelle, denn das war eine richtige Abreibung, die der FC da bei Rasenballsport Leipzig kassiert hat, eine, wie es sie für Köln schon seit über 50 Jahren nicht mehr gab. Man hat mal mit 0-7 gegen Bayern verloren, das ist aber schon wirklich sehr, sehr lange her und vor allem die Art und Weise war so heftig, dass Steffen Baumgart das Team noch auf dem Feld stand paukiert hat. Also da gab es eine ordentliche Ansprache. Dabei lag das wahrscheinlich vor allem an der Art und Weise, wie das dann ab dem 2-0 dahin ging. Denn lange Zeit ging das eigentlich noch halbwegs. Timo Werner trifft in der 15. Minute per Strafstoß. Dann hat auch Köln eine gute Chance auf den Ausgleich. Aber dann das 2-0 von Luis Openda nach einem Ballverlust in der 40. Minute. Da geht es dann dahin. Und David Raum bzw. Marvin Schwäbe, der Rücken von Marvin Schwäbe trifft, der Treffer zählt aber für David Raum, macht 3 Minuten später dann das 3-0 und noch vor der Halbzeit macht Luis Openda mit einer richtig schönen Bewegung das 4-0. Also innerhalb von 5-6 Minuten hat man da 3 Gegentreffer gefangen. Hinten raus gab es dann nochmal 2 Treffer, einer schöner als der nächste. Šeško trifft in der 88. Minute und Christoph Baumgartner mit einem wunderbar angeschnittenen Ball, also der war aus der Perspektive hinter dem Schützen einfach ein Traum, dann zum 6-0 und das war dann auch der Endstand, der allerdings aus Leipziger Sicht überschattet wurde. Leipzig ja unter der Woche gegen Roter Stern Belgrad gewonnen, aber man hat Danny Olmo mal wieder verletzt verloren. Der hat sich an der Schulter verletzt und es sieht so aus, als könnte der eventuell in dieser Hinserie gar nicht mehr eingesetzt werden. Das ist natürlich ein dicker, dicker Wermutstropfen. Aber Yvonne, kannst du mir erklären, warum Köln hier so gar keine Chance hat oder warum das diese Dynamik gab, dass eben dann diese vielen Gegentreffer in dieser Phase fallen?
Ja, das ist sehr gut. Jetzt Köln hat ja schon gezeigt, dass sie tatsächlich defensiv jetzt immer mal wieder Probleme haben. Außer gegen uns offensichtlich. Aber Leipzig hat das schon auch so in, ich möchte fast sagen, so ein bisschen in alter Manier runtergespielt. Also die spielen das schon sehr klug aus, die spielen das sehr schnell aus. Du hattest halt mit Timo Werner auch zum ersten Mal, der war zum ersten Mal seit dem ersten Spieltag in der Startelf, glaube ich, ne? Da hast du natürlich dann auch ein bisschen Tempo wieder gewonnen, was einer nicht ganz so stabilen Abwehrreihe dann natürlich auch nicht unbedingt das Spiel einfacher macht, wenn du so ein bisschen überrollt wirst. Mhm. Also wir hatten tatsächlich, als wir das Spiel geguckt hatten, so 2 Meinungen. Das eine war so, wieso waren wir gegen Köln denn so schlecht? Und der andere Gedanke war, wie haben wir es geschafft, gegen Leipzig so gut zu spielen? Also das war tatsächlich, also das zeigt eigentlich, also Köln macht es in diesem Spiel wirklich gar nicht mal so gut und Leipzig macht es unfassbar gut. Und das traf dann irgendwie aufeinander und es waren ein paar Welten, die da aufeinander getroffen sind, die nicht gut funktioniert haben. Gut, und dann fallen halt in 8 Minuten 3 Tore und da weißt du sowieso dann nicht mehr, wie dir geschieht. Ne? Dann ist dann irgendwann auch, glaube ich, vieles vorbei, was du dir vorgenommen hast.
Ich fand es halt, also das ist ganz einfach zu, oder für mich war es ganz einfach, dass die Leipziger Offensive einfach 2 Klassen besser war als die Kölner Defensive. Und da hatte halt jeder bei Köln halt hinten auch irgendwie so seinen Anteil. Also der Ballverlust von Chabot vom 0-2 ist halt Wahnsinn. Da machst du dir die ganze Seite auf. Also das ist in 90% der Fälle in der Bundesliga einfach ein Gegentor. Ganz easy. Carsten sind beim 0-3 auch einfach ganz schlecht. Ich weiß nicht, was er da tut, wo er da hinschaut, wo er denkt, dass der Ball hinkommt und wo der Gegenspieler herkommt. Keine Ahnung. Hübers hat mir fast schon leid getan, weil der so dermaßen überrannt wurde und überhaupt gar keine Ahnung hatte, wie er da irgendwie verteidigen soll gegen A, Wucht und dann noch Schnelligkeit mit Openda. Und auch Paccarada hat ja auch so ein bisschen eher seine Vorzüge in der Offensive, als jetzt da permanent konsequent bis zur Grundlinie dann die Seite durchzuverteidigen. Und also es war schon, also bisschen hart anzusehen, wie die sich da hinten einfach echt mit Slapstick-Einlagen irgendwie überboten haben. Martell macht ja dann auch noch den Elfer, also der hat da auch noch seine Szene. Schwebe kannst du jetzt noch am wenigsten Vorwurf machen, aber am Ende steht da auch wieder das Eigentor. Also da war wirklich jeder einmal in irgendeiner Szene Gegentor, weil jeder einmal irgendwie Quatsch gemacht hat. Und bei Leipzig, also Xavi ist, also ich schaue dem wahnsinnig gerne zu beim Fußballspielen. Also wenn der Platz hat, wenn der aufziehen kann, wenn der Mittelfeld irgendwie Tempo aufnimmt, dann kommt in sehr, sehr vielen Fällen einfach der richtige Ball raus und der scheint eine super gute Verständnisbeziehung mit Openda zu haben. Der hat quasi so diesen Kontermagneten irgendwie im Fuß, also wenn der den Ball reinspielt, dann passt er auch immer, dann teilweise sieht das im ersten in der Entstehung gar nicht so gefährlich aus, aber der Ball kommt genau in dem richtigen Moment an genau die richtige Stelle, der erste Kontakt, also immer wieder, ist super und dann ist das Ding einfach drin. Und das hat Leipzig einfach mega clever gemacht und durch die individuelle Stärke einfach gnadenlos ausgenutzt. Dann steht es halt 4-0 nach ein Tor schöner wie das andere zur Halbzeit und dann hast du als Köln natürlich auch gar keinen Auftrag mehr, obwohl du halt von so einem emotionalen Hoch aus so einem Derby irgendwie rauskommst und dann, aber wir dürfen auch nicht, ich meine, Stuttgart hat auch 5 Dinger gefressen in Leipzig in einer Halbzeit. Das kann dir halt bei den Spielern, bei der Qualität echt auch einfach mal passieren.
Aber das 4-0, ganz ehrlich, das war halt auch wirklich, wirklich schön. Das musst du auch erstmal wegverteidigen können. Also das schaffen ja tatsächlich wenige. Und wenn du dann tatsächlich als FC vielleicht noch irgendwie den Ansatz eines Matchplans hattest und wechselst einen Spieler aus, der halt 10 Minuten später mit Gelb-Rot wieder vom
Platz fliegt, das
dann
hilft
das halt auch nicht unbedingt weiter.
Stimmt, genau. Oles hat noch Gelb-Rot gesehen. Danke, ja.
Genau, also der war ja wirklich gerade mal 10 Minuten auf dem Platz und damit war dann auch so alles, was man da vielleicht noch hätte versuchen wollen, irgendwie schon wieder hinfällig. Und auch wenn es relativ spät im Spiel halt schon war, klar. Aber also irgendwie ist von Seiten Köln einfach vieles sehr schief gelaufen und seitens Leipzig vieles sehr, sehr gut. Und es war wirklich diese individuelle Stärke, die diese Spieler da wirklich gerade auch offensiv auf den Platz bringen, ist schon sehr beeindruckend. Also ich bin, muss ich tatsächlich sagen, ein großer Fan eigentlich von Olmos Spielweise und habe eigentlich gedacht, auch gut, dass der wieder zurück ist, das wird richtig schön und dann passiert, was passiert und es tat der, so leid es mir tut, das sagen zu müssen, der Schönheit des Spiels halt eigentlich gar nicht so viel Abbruch, dass er dann halt nicht mehr dabei war, weil es dann einfach andere gemacht haben.
Ja.
Und das meine ich so ein bisschen mit Leipzig, ist so ein bisschen zurück, so old school kann man bei dem Verein ja gar nicht so wirklich sagen, weil so alt ist es ja alles nicht. Aber es gab so diese Anfangszeit, wo sie ja wirklich auch schon dann oben mitgespielt haben, wo dann so eine Maschine auf sich zugerollt kam an Geschwindigkeit und schnellen kreierten Torschancen und da scheinen sie jetzt gerade wieder hin zurückzufinden.
Ja, also vor allem halt dahingehend, dass Leipzig manchmal gar nicht so viel dafür tut. Also ich will jetzt das nicht kleinreden, aber es ist schon interessant, wie viele Chancen Leipzig dadurch generiert, dass man auf Fehler wartet und die dann halt einfach sehr, sehr gut bestraft. Das ist bei allen Gegentoren in der ersten Hälfte passiert. Man hatte noch 2, 3 andere Chancen, die waren auch rausgespielt. Manchmal hat man sich auch gut durchs Pressing durchgespielt. Schlager war da derjenige, der mit seiner Positionierung oft quasi das aufgelöst hat. Das kennt man ja, da lässt sich dann der Sechser lässt sich dann so rausfallen auf den Flügel und dann wird dann von da diagonal meistens gespielt, entweder ganz auf den anderen Flügel oder in den Halbraum. Das ist eigentlich so das, was da die Sechser dann immer machen, macht Kampel ein bisschen zu oft, aber Schlager hat es ganz gut hinbekommen. Aber ansonsten ist das eben relativ reaktiv, was Leipzig macht. Aber wenn du dann diese Qualität hast, eben Luis Openda, der eben den Ball genauso mitnimmt, dass er abschließen kann oder ihn genauso zugespielt bekommt von Xavi, dass er mit dem ersten Kontakt schießen kann, weil der Ball wirklich einfach perfekt getimt ist, dann ist es auch tatsächlich nicht zu verteidigen. In dem Moment, in dem der Fehler passiert ist bei Köln, war quasi schon das Urteil, okay, jetzt fällt das Gegentor, kannst du nichts mehr machen. Aber das war, Das war schon wirklich beeindruckend und aber bitter für den FC. Ich meine, Tordifferenz wird natürlich ein Thema. Da ist man auf Augenhöhe mit Bochum und Mainz. Das möchte man natürlich nicht unbedingt sein. Sogar fast auf Augenhöhe mit Darmstadt. Da kann man dankbar sein für das 0:8, dass das noch ein bisschen deutlicher wurde. Und Steffen Baumgart hat danach gesagt, Zitat, das war eines der ganz, ganz wenigen Spiele, die ich in Köln erlebt habe, in dem wir so unterlegen waren. Er meinte, es könne nicht sein, dass manchmal Spieler dann nur noch für sich laufen und nicht für das Team. Und deswegen sei er eben auch so emotional und enttäuscht gewesen im Spielerkreis danach. Das war wirklich, wirklich heftig. Und Köln hat jetzt nicht viel Zeit, sich davon zu erholen, denn jetzt geht es zum ersten FC Kaiserslautern im DFB-Pokal. Gerade ein schönes 3-3 gegen den HSV hingezaubert. Nach diesem Topspiel von Köln kam dann noch der FCK. Also das wird eine Aufgabe im DFB-Pokal. Danach dann zu Hause gegen Augsburg und auswärts in Bochum. Also für den FC wird es jetzt extrem wichtig. Bochum ja aktuell ein direkter Konkurrent. Augsburg weiß man nicht. Die haben sich gerade ein bisschen verabschiedet von da unten. Würde man aber natürlich gerne wieder ranziehen an sich. Für Rasenballsport Leipzig ist die Situation natürlich eine komplett andere. 5. Tabellenplatz, 20 Punkte, damit unmittelbarer Kontakt zu den Champions-League-Plätzen. Rasenballsport wird jetzt dann auswärts in Wolfsburg im DFB-Pokal spielen, bevor man bei Mainz 05 antreten wird. Das sind die nächsten beiden Spiele von Leipzig. Und damit sind wir in der Riege derjenigen Spiele angelangt, die 5 Tore zu verzeichnen hatten. Und wir beginnen damit bei dem, das in Stuttgart stattgefunden hat, zwischen dem VfB und der TSG aus Hoffenheim. Und schon in der 4. Minute ging hier Hoffenheim durch Grischa Prömel in Führung, während auf der Gegenseite Undav als Vertreter von Girassi, der ist ja verletzt, das 1:1 verpasst. Dafür verwandelt Wout Weghorst einen Strafstoß, während Undav dann aus der Gegenseite seinen Strafstoß gegen Oliver Baumann verschießt. Und Oliver Baumann, der steht jetzt dann auch so richtig im Blickpunkt. Gegen das 1:2 von Führich ist er machtlos, aber ansonsten pariert er fantastisch bei vielen Chancen von Stuttgart. Das einzige weitere Tor macht aber Robert Sko. Nee, nicht das einzige weitere Tor, ist ja falsch, sind da 5 gefallen. Aber er macht das 3:1 und kann noch verkürzen auf 2:3. Aber das war's dann. Hinten raus pariert Baumann noch alles raus. Und so verliert eben der VfB Flo zu Hause mit 2:3. Ein Spiel, das man bei 23:7 Schüssen nicht verlieren sollte. Aber halt die paar Fehler in der Defensive zu viel gemacht? Oder wie würdest du das jetzt dann bewerten?
Ja, zum einen, zum anderen halt mal jetzt mal nicht das Spielglück gehabt. Also die ersten 8 Spiele, da sagt der Schwab, glaube ich, da läuft der Rotz die Bagger nah. Also da ist wirklich alles richtig gelaufen. Jetzt ist Girassi weg. Sein Ersatz trifft plötzlich den Elfmeter nicht. Am Ende zweimal Pfosten Undav. Und schon verlierst du mal so ein Heimspiel gegen Hoffenheim. Ich glaube, die Woche und die Reaktion jetzt in dieser Woche wird wichtig für den VfB, das richtig einzuordnen und richtig einzuschätzen, weil es war jetzt nicht, Girassi ist weg, wir verlieren und jetzt geht's irgendwie für uns dahin, jetzt verabschieden wir uns ins Mittelfeld, sondern es war ein sehr gutes Spiel mit einigen Fehlern, die man ansprechen muss, die man abstellen muss, aber der VfB hat weiter so gespielt wie die letzten Wochen. Er hat sich weiter Chancen kreiert, hat mutig nach vorne gespielt gegen eine Mannschaft, die eine Wahnsinns-Auswärtsmannschaft ist. Ich glaube, die haben jetzt alle Auswärtsspiele gewonnen. Kann das sein? Hoffenheim?
Ich glaube auch, ja.
Wahnsinnig krass kontern können über Maxi Bayer vor allem, der einen richtig guten Job macht da vorne und das dann auch wieder in Stuttgart unter Beweis gestellt hat. Du liegst 2-0 hinten, rennst an, machst ein Tor. Kriegst den Nackenschlag zum 1:3, da sind viele Mannschaften irgendwie tot in so einem Spiel, sagen dann, okay, heute nicht, das war es jetzt für uns, Stuttgart kommt nochmal wieder, 2:3, hat noch Riesenchancen hinten raus, also der VfB täte gut daran, das jetzt nicht in Panik zu verfallen und zu sagen, oh, ohne Girassi sind wir nur die Hälfte wert und das war jetzt irgendwie ein Knackpunkt oder so, nee, einfach weitermachen, abhaken, wir haben trotzdem gut gespielt und wir können auch wieder gewinnen nächste Woche, so. War, glaube ich, oder sollte meiner Meinung nach so ein bisschen die Anschauung in Stuttgart sein. Aber du merkst halt natürlich auch, die haben halt 11 sehr gute Spieler. 3, 4, die sie jetzt so ein bisschen über die letzten 8 Spiele irgendwie einweben mussten. Jetzt müssen andere spielen, weil Spieler verletzt sind. Und ja, im zweiten Anzug fehlt dann natürlich schon ein bisschen mehr Qualität, als wenn halt diese super eingespielte erste Elf auf dem Platz steht. Und dann verliest halt mal gegen Hoffenheim.
Hat auch schon eine gewisse Tradition bei Stuttgart. Also Ja, Yvonne, was ist da noch zu ergänzen?
Ja, ich meine, eine Serie musste ja kippen. Also Stuttgart war zu Hause ohne Punktverlust, Hoffenheim war auswärts ohne Punktverlust. Irgendwas musste ja passieren. Und ich fand es sehr interessant zu sehen, wie die Spieldynamik nachher verlaufen ist. Also Stuttgart hat ja sehr, sehr viel wirklich auch über Ballbesitz wieder gelöst oder versucht zu lösen und hat da auch sehr gut Chancen raus kreiert. Und Hoffenheim hat relativ schnell gemerkt, so, okay, da kommen wir halt auch nicht gegen an und hat sehr, sehr viel dann über lange Bälle versucht. Also die haben tatsächlich sich sehr schnell darauf einstellen können, wo viele andere Gegner von Stuttgart bisher halt Probleme eher hatten, Lösungen zu finden gegen eben diese Bollwerke und dieses ganze Ballbesitzspiel. Und das hat Hoffenheim halt wirklich sehr, sehr gut gelöst und sehr schnell gelöst. Und ich glaube, das war wirklich, also der wichtige Faktor, der es dann nachher halt auch gemacht hat. Und ich denke, dass also Guirassy hin oder her, das war jetzt, ich würde es nicht nur an seinem Fehlen festmachen. Also Stuttgart hat das über die Teamleistung gut gemacht und wie Flo ja auch sagt, also das wird weitergehen da. Die werden jetzt nicht jede Woche verlieren.
Und man muss ja auch sagen, also
Hoffenheim ist ja auch nicht irgendwer, ne?
Nee, das A und B, ich glaube für Stuttgart, also Guirassy ist weg. Im Winter oder im Sommer ist der weg, wenn der jetzt nicht irgendwie in der Versenkung verschwindet, um den werden sich die Leute reißen, ja. Also das ist ja wirklich Manager einmal eins. Was, der hat in der Bundesliga, lass es am Ende 25 Tore sein, geschossen. Was kostet der? 15, 20 Millionen? Ja, her damit, komm vorbei. Danke, ciao. So, und UNDAF könnten sie halt kaufen für einen geringen Gegenpreis, Kaufoption, glaube ich, einstelliger Millionenbereich oder so, ist da, glaube ich. Also ist es für sie auch gar nicht schlecht, momentan zu sehen, ja gut, mit dem könnten wir es theoretisch auch. So. Und deswegen alles von Guirassy abhängig machen, wäre, glaube ich, ein bisschen kurz gedacht.
Genau, müssen sie ja auch gar nicht. Ich meine, Chris Führich ist gerade in der Form seines Lebens. Also wie der, nicht nur wie er das 1:2 sich selbst vorbereitet mit UNDAF, ist einfach fantastisch. Der hat 7 Dribblings gewonnen, hat 3-mal geschossen, 3 Torschüsse vorbereitet. Der war nicht in den Griff zu kriegen. Schadarabek sah richtig schlecht gegen ihn aus. Generell muss man sagen, relativ häufig sahen TSG-Verteidiger ziemlich schlecht aus. Also jeder von denen hat mindestens einen Bock mit drin gehabt. Der einzige, an den ich mich jetzt bei keinem erinnere, ist Kevin Vogt. Aber im Strafraum Hoffenheim unheimlich fehlerbehaftet und dann hatte man aber Oliver Baumann, der ja auch nicht fehlerfrei war. Er verursacht ja den Strafstoß, den er selber hält. Also das ist eigentlich perfekt für die Hoffenheimer Leistung. Und dann Maximilian Bayer war an allen wichtigen Offensivaktionen eigentlich beteiligt. Wie viele Ballkontakte hatte der? 14. Und dann sieht man schon, so viele Offensivaktionen waren es da wahrscheinlich gar nicht.
Wenn da 3 Tore rauskommen, hat er alles richtig gemacht.
Genau, hat also alles gepasst. Auch der Schuss von Sko war auf jeden Fall schön. 7 Schüsse hatte man am Ende, davon waren halt 3 drin. Kann man natürlich auch als Qualität sehen. Aber war schon interessant zu sehen. Und ich fand es auch spannend zu sehen, wie Stuttgart das angegangen ist. Hoffenheim, die hatten natürlich das Pech, dass sie Grilic noch auswechseln mussten, verletzt nach 30 Minuten. Und das war insofern wichtig. Grilic war bis dahin noch gar nicht im Spiel. Er hatte 8 Ballkontakte nach 32 Minuten. Also Ballbesitz ganz klar beim VfB Stuttgart. 73% Ballbesitz waren es am Ende. Aber interessant war, Stuttgart machte immer dieses 2-4-4, die Serbi und so weiter, haben jetzt schon oft genug im Rasenfunk gesagt. In dem Spiel war es eher ein 2-4-1-3, weil Millionen nämlich derjenige war, der immer zwischen den Linien war und später war das Jong. Ich fand, Jong hat das fast noch ein bisschen besser gemacht, weil Jong so ein gutes Gefühl dafür hatte, wann er aus dem Zentrum auch rausgehen muss und dann nicht zu packen ist und dann ist er vom Zentrum immer wieder dann reingetrübbelt, das hat sehr gut geklappt. Aber generell die Rolle von Mio, das hat sehr, sehr gut funktioniert, der Aufbau vom VfB Stuttgart, ich finde, es gibt gerade also vielleicht 2 Teams, die noch besser aufbauen. Leverkusen ist auf jeden Fall eins davon. Und beim zweiten muss ich jetzt dann schon überlegen, ob ich da, wen ich da nennen könnte. Vielleicht ist dann schon der VfB sogar schon das zweitbeste Team im Aufbau. Das ist richtig, richtig beeindruckend, wie das Sebastian Hoeneß hinbekommen hat. Und dementsprechend muss man da nicht in Panik verfallen, was ja auch keiner machen wird beim VfB bei 21 Punkten. So soll das ja alles sein. Also sehr, 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 sehr interessantes Spiel. Und für den VfB geht es jetzt weiter im DFB-Pokal. Zu Hause gegen den ersten FC Union Berlin wird man es schaffen, die 11. Pflichtspielniederlage den Unionern beizufügen. Danach geht es dann zum FC Heidenheim auswärts. Das sind die nächsten beiden Partien für Stuttgart, die auf Rang 3 abrutschen. Das ist natürlich fatal für den VfB. Die TSG aus Hoffenheim reist jetzt dann zu Borussia Dortmund, bevor man zu Hause gegen Leverkusen spielen wird. Und gerade vor der Auswärtsstärke von Hoffenheim können wir ja mal gespannt sein. Vielleicht überrascht uns ja die TSG auch im DFB-Pokal in Dortmund. Wäre ja tatsächlich nicht das erste Mal. Dann kommen wir zum zweiten Fünf-Tore-Spiel dieses Spieltags und das fand in Augsburg statt und da scheint sich jetzt so ein bisschen so ein Muster zu etablieren. Anscheinend ist es unter Jes Torup jetzt so, dass man Spiele dreht und die dann gewinnen kann. Wenn ihr euch für Augsburg interessiert oder euch fragt, wie ist es jetzt zu bewerten, dass es da zum Trainerwechsel kam, das war der Schwerpunkt, den ich in der letzten Woche aufgezeichnet habe. Am Mittwoch ist der erschienen. Jetzt schauen wir aber mal auf das Spiel gegen Wolfsburg. In der 17. Minute erzielt Tietz das 1:0. Jonas Wind und Lovro Magier nach einem sehr, sehr harten Strafstoßpfiff machen daraus ein 1:2 aus Sicht des FCA noch vor der Halbzeit. Aber in der zweiten ist dann viel mehr von Augsburg zu sehen. Enges wird eingewechselt und hat das Glück, dass Bornau seine Flanke ins eigene Tor lenkt. Und 2 Minuten später schon trifft er dann nach Flanke von Iago zum 3:2. Udokai sieht dann noch gelb-rot nach 2 gelben Karten innerhalb weniger Minuten. Und hinten raus hat Wolfsburg nochmal Chancen. Die größte macht aber vielleicht dann Torhüter Pavan zunichte, der mit in den Strafraum geht und zu einem Flugkopfball ansetzt. Und dabei Gerhard so irritiert, dass er hinter ihm keinen ordentlichen Schuss zustande bekommt. Das war dann der Schlusspunkt in diesem Spiel, das eben damit 3:2 für den FC Augsburg endet. Und damit, Yvonne, haben die jetzt 6 Punkte geholt in den letzten beiden Spielen, haben damit auch 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, denn da unten, die waren nicht so erfolgreich jetzt in den letzten beiden Partien. Und Augsburg wirkt schon anders als unter Enrico Maaßen.
Also meinst du, weil sie früher immer länger unten mitgespielt haben, bevor sie den Sprung nach oben gemacht haben, dann zum Saisonende?
Ich meinte, weil sie Spiele gewinnen.
Okay. Ja, tatsächlich gut gegen Heidenheim letzte Woche. Das war beeindruckend, die Standardquote, die sie da tatsächlich umgesetzt haben. Also am Anfang dachte ich, als ich das Spiel gesehen habe, jetzt Augsburg gegen Wolfsburg, so wird zäh. Also die ersten 10, 15 Minuten machten ehrlich gesagt nicht so viel Spaß. Und dann hat Augsburg irgendwie festgestellt, über rechts geht was, das probieren wir jetzt mal öfter. Und wurde dadurch dann auch ein bisschen mutiger. Und dadurch kam irgendwie so dieser Fluss in das Spiel. Augsburg, meiner Meinung nach, da bist du aber Experte für, Max, relativ viel mit Flanken gearbeitet. Also das ganze Spiel über tatsächlich. Und natürlich hat Augsburg unfassbar Glück gehabt, das dritte nahezu gleiche Foul innerhalb von 8 Tagen. Sehr gut. Wo es wieder, also Grifo bekam letzte Woche dafür gelb, Kone bekam dafür letzte Woche rot und diesmal gab es wieder nur gelb und ich verstehe Fußball, glaube ich, nicht mehr so ganz. Oder zumindest manche Regeln, Entscheidungen, ich weiß es nicht. Für mich war das eine klare rote Karte, muss ich sagen. Und da hat Augsburg wirklich sehr viel Glück gehabt. Sonst wäre es vielleicht doch noch mal ein bisschen anders ausgegangen, das Ganze.
Das stimmt. Pedersen fault Patrick Wimmer und trifft ihn eben oberhalb des Knöchels oder auf dem Knöchel. Und das ist eben quasi das Foul, was wir auch in der letzten Woche schon gesehen haben. Und dazu ist die Pointe, die nicht so wirklich eine Pointe ist. Letzte Woche war es ja so, dass Grifo nicht vom Platz gegangen ist beim Spiel in Freiburg. Da war Daniel Schlager der entsprechende VAR, der nicht eingegriffen hat. Jetzt war er der Schiedsrichter, der es allerdings auch nicht sehen konnte. Also ich finde, das ist eher dann was Guido Winkmann, der in dem Fall dann der VAR war, hätte sehen müssen. Aber der hat ihm da nicht geholfen, hat ihn nicht nochmal rausgeschickt. Klare rote Karte, ja. Danke, dass du es nochmal gesagt hast. Ich hatte es hier in der in Intro-Notizen und habe es trotzdem nicht vorgelesen. Da hatte man Glück.
Und prinzipiell hat das natürlich dann auch so ein bisschen dafür gesorgt, also wie gesagt, rote Karte, wissen wir, kann Spiele schon mal durchaus entscheiden. So zäh, wie das Spiel halt angefangen hat, so unterhaltsam war tatsächlich die Schlussphase. Ja. Also das war, muss man sagen, also es war interessant zu sehen und es stimmt tatsächlich, dass es auch, also ich finde auch, es ist ein anderes Augsburg als das, was ich vorher gesehen habe. Und wobei auch wir uns ja gegen Augsburg schon schwer getan haben, aber tatsächlich war es ein, ich weiß noch nicht mal, woran ich das jetzt wirklich festmachen möchte oder kann, aber es wirkte alles ein bisschen agiler und mutiger, nachdem sie erstmal halt den Weg gefunden haben, über den es geht.
Ja, Augsburg deutlich verändert, spielen wahnsinnig viel mit Verlagerung. Das machen sie sehr, sehr gut. Jensen haben sie so ja auch, du hast es ja gesagt, viel besser ins Spiel gebracht. Das ist auch was, was Jes Torup unbedingt sehen will. Tietz wieder fantastisch. 4 Schüsse, 3 davon aus Tor, 6 gewonnene Kopfballduelle. Wieder wichtigster Offensivspieler. Michel auch diesmal besser integriert. Das war das kleine Häkchen, was man noch in Heidenheim an die Leistung dran machen musste, dass wenn Michel noch nicht so wirklich integriert war, dann völlig richtig natürlich, dass du das sagst, mit dem nicht gegebenen Rot gegen Pedersen. Auch Niklas Dorsch, der beim 1:1 sich einfach nicht gut vororientiert und deswegen quasi direkt in den Fuß des Wolfsburgers hineinklärt, konnte ich verstehen, dass er ausgewechselt wurde, aber Arne Enges, wirklich gute Partie dann gemacht und hinten raus dann auch das nötige Glück gehabt, dass da keine der Chancen von Wolfsburg reingeht. Bringt mich aber zu dem Punkt, dass der VfL, also, wie sage ich das jetzt? Ich weiß, dass es Hörerinnen...
Lass deinen Gefühlen freien Lauf, Max. Ich unterstütze dich.
Also es tut mir sehr leid. Ich möchte mich bei Pina entschuldigen. Sie ist großer Niko Kovac-Fan. Aber was zur Hölle macht der VfL Wolfsburg? Das ist so... Also in jedem Spiel haben die so schlechte Phasen drin. Wie kann man denn, nachdem man ein Spiel dreht, in 2:1 in die Halbzeit geht, wie kann man denn dann aus der Kabine rauskommen und sich denken, wisst ihr was, wir machen jetzt gar nichts mehr, denn wir sind der VfL, wir kriegen das schon verteidigt. Und dann bekommt man es aber nicht verteidigt, obwohl der Gegner eigentlich ja, also es waren insgesamt 50 Flanken übrigens, 26 von Augsburg und 24 von Wolfsburg, also es war ein fantastisches Spiel. Vielleicht kommt daher meine Wut, ich weiß es nicht. Aber das ist ja unglaublich. Kotzer als Linksverteidiger und Niko Kovac stellt sich dann immer hin und das ist eigentlich das, wahrscheinlich werde ich deswegen so sauer, weil ich gucke ja immer die Pressekonferenzen und Niko Kovac ist immer zufrieden. Niko Kovac findet es immer, ja, also mit der ersten Halbzeit bin ich echt zufrieden, zweite Halbzeit haben so Kleinigkeiten gefehlt, hinten raus haben wir Pech gehabt. Ja, stimmt, kann man alles so sehen, würde ich an deiner Stelle auch so sagen. Aber ich möchte, dass du dich auch mal ärgerst, Nico. Wie kann es denn sein, dass es mich mehr tangiert als dich? Was ist denn das? Wolfsburg ist mit dem Ball, finde ich, eine der 5 schlechtesten Mannschaften dieser Liga. Die haben keine Idee. Und wenn die nicht Paredes gehabt hätten in dem Spiel, der einfach mal so reinwuselt in den Strafraum und dann halt so das 1:0 macht und beim 2:1 hat er auch seine Füße mit drin. Und wenn die nicht Jonas Wind hätten, dem gerade einfach jeder Ball immer genauso hinfällt, dass er trifft, dann würden wir, glaube ich, also dann würden noch mehr Leute so über Wolfsburg sprechen. Ich finde es absolut krass, was schon wieder da passiert. Da wird schon wieder mit eigentlich guten Spielern ein Kack wird da gespielt. Ey, du kannst es wirklich nicht angucken. Und ja, ich weiß, dass es gegen Leverkusen ein bisschen besser war und Radetzky da die Punkte gerettet hat und so weiter. Ja, sie sind ja nie komplett schlecht. Das ist ja das, warum ich mich so drüber aufrege, weil sie es nicht in einem Spiel mal hinbekommen. Und ich meine, eigentlich ist es ja auch egal. Aber das gibt's doch nicht. Also wirklich, von der offensiven Idee finde ich Wolfsburg wirklich, wirklich schlecht. Und die Aufstellung habe ich auch nicht verstanden. Hat meiner Meinung nach auch überhaupt nicht funktioniert.
Ja. Ich habe mir die Bank von Wolfsburg angeschaut. Ich habe mir die Bank von Wolfsburg angeschaut und habe mir gedacht, also die Bankelf von Wolfsburg finde ich irgendwie geiler als die Startelf von Augsburg. Hey. Ja, und am Ende hat aber halt Augsburg gewonnen. So. Ja. Ich unterschreibe das alles, was du gesagt hast und möchte da auch ehrlich gesagt nichts hinzufügen, nur dass ich es exakt so sehe, wie du. Exakt.
Dankeschön. So.
Und dass es eigentlich eine Frechheit ist, dass die Mannschaft nur, 12 Punkte hat oder so. Also. Und einfach nur darauf hofft, dass dem Wind irgendwie einer vor den Fuß fällt. Und das reicht halt dann noch nicht mal in Augsburg. Aber zu deinem Flankenrand möchte ich noch sagen, also, und du hast es so wunderschön gesehen an diesem überragenden Eigentor von Bornau, gibt der Abwehr eine Chance, Scheiße zu bauen. Ja, also nur wenn du den Ball irgendwie vorne irgendwie reindrischt, kann ja überhaupt irgendwas passieren. So, wenn du jetzt nicht die Möglichkeiten hast, wie Leipzig oder Leverkusen oder Bayern. Und das haben sie dann sich dann auch irgendwie verdient, die Augsburger. Und eine Sache habe ich mir noch aufgeschrieben, Jove Leo flankt vorne rechts, hallo. Das habe ich mir noch aufgeschrieben. Irgendwie. Und auch noch in der ersten Halbzeit. Also es war, glaube ich, vor dem 1:0 von Augsburg. Und ja. Und ich finde es natürlich fantastisch, dass Fredrik Jensen jetzt spielt und das plötzlich auch zeigt, was er kann. So. Manchmal ist es so einfach. Neuer Trainer, einen Spieler reinmachen, zack, 2 Siege, danke, ciao.
Bin der große Held. Ihr hättet mich sehen sollen. Also, wisst ihr, was der Kommentator gesagt hat? Bei der Flanke, die zum Eigentor von Bornau führt, die ja von Enges kommt. Schöne Flanke, sagt er. Die Flanke war aus dem Halbfeld. Engels hat vorher nicht geguckt, ob da jemand steht. Und es war kein Stürmer im Umkreis von 2 Metern.
Nichts.
Das war eine ganz, ganz schlechte Flanke. Und ich möchte, dass schlechte Flanken endlich outgecallt werden. Das kann nicht daran angehen, dass immer, wenn eine Flanke so ganz grob in Richtung eines Spielers kommt, Kommentatoren und Kommentatorinnen schon aus dem Sattel gehen und sagen, schöne Flanke. Nein, es ist eine schlechte Flanke. Eine Flanke kommt entweder exakt präzise, weil nur dann kann ein Tor draus werden, weil ein Torabschluss nach Flanke extrem schwierig ist, oder sie war nicht gut genug. Es tut mir leid. Ach, Mann.
Also, aber die Kombination schlechte Flanke, schönes Eigentor, das geht.
Ja, das haben wir ja gesehen.
Ja.
Den hat er gesetzt.
Gut.
Sebastian Bonnau. Er hätte ja fast noch dann das 3:3 gemacht in der 89. Minute. Da hatte er natürlich ein bisschen Pech. Und er hatte auch Pech, dass er das 3:3, das Arnold geschossen hat, dann weggenommen hat, weil Jago, also Bonnau trifft da Jago am Fuß, als Arnold dann schießt. Das wäre ja auch das 3:3 gewesen. Also Bonnau war nicht so sein Nachmittag. Also Niko Kovac, ich will was sehen gegen Rasenballsport Leipzig zu Hause im DFB-Pokal. Okay, ich gebe zu, könnte schwierig werden. Und dann spielt man zu Hause gegen Werder Bremen. Da will ich aber wirklich mal eine Offensividee sehen. Ansonsten werde ich, ja, ich war ja schon sauer. Jetzt weiß ich gar nicht, womit ich ihm drohen kann. Naja.
Und nochmal ranten.
Ja, genau. Wolfsburg 12 Punkte, Platz 9. Augsburg jetzt 11 Punkte, Platz 10. Augsburg wird jetzt dann beim ersten FC Köln spielen. Im DFB-Pokal ist man ja schon ausgeschieden. Und wie gesagt, wenn ihr nochmal verstehen wollt, was da beim FC Augsburg gerade passiert ist, denn die haben eigentlich gerade einen ziemlich krassen Umbruch auf allen Ebenen des Vereins hinter sich, beziehungsweise sind gerade mittendrin, also vom Präsidenten, Manager, Sportdirektor, Trainer bis hin zum Kader. Alles gerade wurde gebrochen und ist jetzt neu. Also dann hört euch den Schwerpunkt an und danke für das positive Feedback, das wir bisher auf den Schwerpunkt bekommen haben. Jetzt sprechen wir über die Partie, die wir vorhin im Intro schon gehört haben. Die fand am Freitagabend statt. Der VfL Bochum spielt gegen den ersten FSV Mainz 05. Und bei beiden hat es nicht geklappt mit dem ersten Sieg, aber das war vor allem für den VfL Bochum bitter, denn der Spielverlauf, der sprach dann doch eigentlich für den VfL. Kevin Stöger veredelt mit einem Strafstoß eine sehr, sehr gute erste Hälfte für den VfL zum 1:0. Dann gleich Kevin Schlotterbeck mit einem Eigentor aus für Mainz 05. Aber als er dann in der 82. Minute das 2:1 erzielt für den VfL, da dachte man, diese Geschichten schreibt nur der Fußball. Jetzt hat er seinen Fehler wieder gut gemacht und der VfL gewinnt endlich. Aber nein, in der 96. Minute trifft Tom Kraus mit einem abgefälschten Schuss zum 2:2. Später hat dann Letsch so Dinge gesagt wie, ja, Mainz hat es uns gezeigt, man muss halt auch mal schießen, damit ein Ball abgefälscht wird. Das klang schon ein bisschen konsterniert, aber es war auch nicht komplett falsch. Die Frage ist jetzt allerdings, Flo, ja, was machen wir denn jetzt mit diesen beiden Teams nach diesem Spiel?
Also ich hatte eine Idee, was wir mit denen nach der Saison machen, aber nach diesem Spiel weiß ich noch nicht. ja, also das Spiel war ja eigentlich eher ein Bochum-Spiel als ein Mainz-Spiel. Das ist ja, glaube ich, unbestritten. Aber am Ende geht halt Mainz irgendwie so ein bisschen als der moralische Sieger raus. Aber es bringt irgendwie beiden nichts. Also es war so ein bisschen, ich weiß es auch nicht. Also aus Bochumer Sicht war, glaube ich, dieser Jubel von Broschinski war so ein bisschen sinnbildlich. Ja, einfach zu früh gefreut. So, viel gemacht und so und sich ziemlich geil gefühlt. Und am Ende gehst du halt mit so einem 2:2 nach Hause, wo du halt nicht mal weißt, wie überhaupt. Also ich glaube, Mainz hat in der 80. Minute das erste Mal harmlos aufs Tor geschossen, weil, du musst ja sagen, der Ausgleich, das ist irgendein Gestocher. Und Barkok schießt ja nicht mal in Richtung Bochumer Tor.
Der schießt
Richtung eigenes Tor, schießt dabei einen Bochumer an, also Schlotterbeck an. Und davon geht der Ball rein. Also völlig hanebüchen. Und in der Nachspielzeit, ja gut, da muss ich dem Bochumer den Vorwurf machen, dass sich alle nur an den Elferpunkt orientieren und irgendwie in den Strafraum orientieren. Und auf den zweiten Ball geht keiner. Und am 16er stehen irgendwie 4 Mainzer frei. Und ja, der eine schießt ihn halt dann abgefälscht irgendwie rein. Ja, aber da muss ich halt auch schauen, dass ich da bin, wo die Leute stehen und nicht alle irgendwie nur im Strafraum rum. Sei es drum. Deswegen haben die halt auch beide noch kein Spiel gewonnen. Ich weiß nicht. Ich finde Mainz einfach furchtbar, diese Saison. Gegen Bayern, nach dem Bayern-Spiel habe ich mir gedacht, die können nicht verteidigen, aber nach vorne sieht es gar nicht so blind aus. Jetzt nach dem Spiel musst du sagen, nach vorne Vollkatastrophe und hinten jetzt auch nur marginal besser. Also ich sehe da momentan sehr wenig Argumente auch noch, also ich glaube, dass halt Bo Svensson jetzt auch gerade so ein bisschen Probleme bekommt, so auch mal ein bisschen Gegenwind. Und ich sehe da jetzt wenig, was so in eine andere Richtung deutet oder deuten könnte. Und halt nur alles auf Gruder irgendwie abzuwälzen, der jetzt halt mal ein Off-Game hatte, was völlig in Ordnung ist in seinem Alter. Oder hoffen, dass Ajorg irgendwie vorne die Birne hinhält, der aber also richtig schlecht war und dann auch folgerichtig zur Halbzeit, glaube ich, schon ausgewechselt wurde, der irgendwie auch kein Bein auf den Boden kriegt. Also, boah, nee, da fröstelt es mich. Beim Gedanken an Mainz fröstelt es mich ein wenig.
Ja, Yvonne, was macht Mainz 05 mit dir?
Och ja, also da ich kann dem Flo und ich will ihm auch nicht widersprechen, tatsächlich. Ich finde es allerdings von Bochum sehr beeindruckend. Also es gab ja tatsächlich einen konkreten Plan. Also Letsch hatte ja schon vor dem Spiel auch gesagt, von wegen so, ich habe jetzt das und das vor und deswegen startet jetzt halt auch Broschinski, weil der ist halt der Stärkste, so den wir im Anlaufverhalten haben und dies und jenes. Und es sah so aus, es funktionierte das auch alles. Bochum hat in der ersten Halbzeit 7-0 Torschüsse und irgendwie kann ich mir nicht erklären, wie man das alles dann gegen eben diese Mainzer nicht zu mehr nutzt, als nachher rausgekommen ist. Also Bochum stellt mich fast vor mehr Rätsel in diesem Spiel, als Mainz es getan hat, weil von Mainz war so dieses, okay, man kennt's, das war jetzt schon die ganze Saison meistens hier und da ein bisschen schwierig. Von Bochum hatte man aber irgendwie, oder hatte ich zumindest eher das Gefühl, okay, wenn die gegen, also die gewinnen gegen Mainz, das machen die. Und dann passiert das. Und irgendwie, wie gesagt, also habe ich tatsächlich die größeren Fragezeichen bei dem Spiel bei Bochum,
was ja, aber da
schiefgelaufen ist nachher im Matchplan.
Ich finde halt, Bochum kann es halt nicht besser. Mainz kann es halt besser so. Und also Bochum, wenn es gut läuft, gewinnen die halt gegen alle diese Mannschaften wie Mainz und die da unten drin steht, die Heimspiele irgendwie 1-0, 2-1. Irgendwie so knapp, super, heimstark, so kämpfen, beißen. Wenn es halt blöd läuft, geht es halt unentschieden aus. Wenn es ganz blöd läuft, verlieren sie es halt. Und so holen die ihre Punkte und so stehen die dann am Ende irgendwie auf Platz 14. Aber die können es halt auch nicht viel besser.
Na, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich da ganz so hart wäre.
Ja, weil sie waren schon. Ich finde auch, die waren ja jetzt nicht schlechter als Mainz. Also sie hätten das durchaus gewinnen. Deswegen wundert es mich einfach, wie das Spiel verlaufen ist, weil ich Bochum einfach viel mehr.
Ich finde, sie können das nicht besser, als wie sie es am Freitag gespielt haben. So, das meine ich einfach. Hm. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie schlecht gespielt haben. Das nicht, aber viel besser sehe ich die nicht.
Also ich fand, erste Hälfte war super, war natürlich absolut indiskutabel von Mainz, deswegen ja auch schon der 33. Wechsel Chor und Bell ausgewechselt und Svensson hat danach gesagt, es waren taktische Wechsel, also war nicht irgendwie wegen gelber Karte Chor und weil Bell verletzt war, sondern einfach, das hat ihm so nicht gepasst. Und was ja da Bochum sehr, sehr gut gemacht hat, war, die wussten genau, wie sie angelaufen werden oder wie sie auch nicht angelaufen werden von Mainz. Mainz stellt ja dann eher und dann haben sie einfach drüber gechippt, entweder über die erste Pressinglinie oder direkt den langen Ball. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und da hatte man ja sehr, sehr viele Chancen. Und dass es eben nur ein 1-0 war, das war vielleicht das größte Problem. Bernardo ist immer beim Spielaufbau ins Mittelfeld gegangen, solange eben Mainz mit 2 angelaufen ist. Und da hatte man nämlich im Mittelfeld dann eine Überzahl. Das war der Kniff dahinter. Und dann hat ja Mainz umgestellt. Und Mainz hat ja auf Viererkette umgestellt, was man bei Mainz 05 ja sehr, sehr selten sieht. Und das war ja dann eher ein 4-4-2 gegen den Ball bei Mainz 05. Mit Ball war es dann so ein bisschen anders. Und da hatte dann Bochum seine Probleme, hat es dann aber relativ schnell in der zweiten Hälfte durch Anpassung wieder hinbekommen. Und wichtig war dann vor allem die Einwechslung von Paciencia und von Hoffmann. Also die kamen ja beide gleichzeitig für Broschinski und für Förster. Und dann hast du an der Sache, die dann gut funktioniert hat, hast du gesehen, warum aber Bochum quasi dieses Spiel nicht einfach heimkontrollieren kann. Was gut funktioniert hat, waren dann wieder lange Pässe auf Hofmann. Ich fand, Hofmann hatte wieder so ein richtig paar Vintage-Philipp-Hofmann-Aktionen mit drin, so wie in der letzten Saison, einfach die Kopfbälle sehr, sehr gut verlängert, sehr, sehr gut angenommen. Das hat, also das macht auch Hoffnung darauf, dass der vielleicht wieder seine Form aus der letzten Saison wiederfindet. Aber du hast ja keine Ballbesitzphase mit mehr als 3 Ballkontakten gehabt, also von 3 unterschiedlichen Spielern bei Bochum. Und das ist der Grund, warum die dann so ein Spiel nicht kontrolliert bekommen. Ja, Passquote 63%, kennen wir alles von Bochum, ist jetzt alles nicht neu. Und der Einzige, der quasi da mal einen Ball halten kann, ist Kevin Stöger, weil alle anderen entweder laufen sehr schnell und suchen den Abschluss, Asano, looking at you, oder sie verlängern den Ball, Hofmann. Sie machen komische Dinge, das ist Paciencia, der macht aber auch manchmal gute Dinge. Und dann hattest du noch Gamboa und Soares, die haben zeitweise sogar manchmal auf demselben Flügel gespielt, was ganz interessant war, weil damit kam Da Costa überhaupt nicht zurecht. Soares und Gamboa waren manchmal auf dem linken Flügel, einer im Halbraum, einer links. Das hat sehr gut funktioniert. Aber in der zweiten Hälfte einfach keine langen Ballbesitzphasen mehr. Und dann hat sich Mainz an so Einzelaktionen ins Spiel gezogen. Ich meine, das Ausgleich haben wir schon beschrieben, wie der gefallen ist. War Glück, aber war auch kein Zufall, dass Barkok dran beteiligt war. Denn das war eigentlich so der offensiv noch ein bisschen was gebracht hat bei Mainz 05. Und weil aber dann eben dann die Verteidigung dann beim 2:2 nicht gut steht, konnte der Ausgleich fallen. Und deswegen, ich fand auch Bochum schon besser, aber es liegt halt in deren Spielanlage begründet, dass sie so ein Spiel nicht kontrollieren können. Und dann darfst du halt das 2:2 nicht kassieren, ist halt passiert, super, super ärgerlich. Und Mainz ist aber mit einem ganz krassen blauen Auge davon gekommen, weil da war echt, echt wenig.
Jetzt das Problem bei Mainz sehe ich halt auch immer, ich meine, alle sagen, warum immer Fünferkette? Ja, aber Kachi ist halt auch fürchterlich in der Viererkette als Linksverteidiger. Der ist einfach, also verteidigt halt auch dann einfach nicht gut genug. Und Da Costa hat ähnliche Probleme auf der anderen Seite.
Ja.
Und da ist halt der Kader halt auch schon, also so, ich sage jetzt mal, einen soliden Defensiv, soliden Linksverteidiger, Rechtsverteidiger. Schwierig da. Und dann verstehe ich auch, dass du dann eher so ein System spielst. Ich glaube, was wir jetzt zu dem Spiel noch nicht gesagt haben, was generell beiden ich noch anrechne im Abstiegskampf, ist, dass sie beide exzellente Torhüter haben. Und die am Ende, glaube ich, auch noch hier und da wirklich nochmal ein paar Punkte denen bringen können. Also Zentner, wie er den ersten in der ersten Halbzeit gehalten hat, diesen einen Ball von Bernardo glaube ich, der hat es ja überhaupt nicht fassen können, dass der gar nicht reinging. Und ich ehrlich gesagt auch nicht. Es war eine Monsterparade und Riemann auch wieder viel Ruhe ausgestrahlt und natürlich wenig zu tun gehabt und am Ende nichts machen können bei den Gegentoren. Aber die zwei sind halt auch einfach gut. Und das kann, glaube ich, im Abstiegskampf dann vielleicht nochmal ein Faktor werden. Aber die werden beide bis zum Ende unten drin sein. Machen wir uns nichts vor.
Ja, ich glaube, da machen sie sich auch nichts vor. Das hat tatsächlich Rob Chang im Forum unter mitmachen.rasenfunk.de mal rausgesucht. Die letzten Vereine, die nach 9 Spieltagen 3 Punkte oder weniger hatten, hießen Fürth 2021-22, die hatten einen Punkt, Schalke 2020-21, die hatte 3 Punkte und Köln 2017-2018, die hatten 2 Punkte, sind alle abgestiegen. Mainz 05 hat aktuell 3 Punkte und noch nicht gewonnen. Also es wird bald einen Mainz-Schwerpunkt geben müssen. Ich weiß noch nicht, zu welchem Spieltag ich das dann organisiert bekomme, aber da ist so einiges im Argen. Auch die Rücklauf, also die gegen den Ballbewegung von Ajorg. Meine Güte, ey, dass der sich das überhaupt traut in der Svensson-Mannschaft. Unglaublich. Aber gut, eigenes Thema. Für Mainz 05 geht es jetzt dann gegen Hertha BSC. Da merken die findigen Hörerinnen und Hörer von euch, das muss doch der DFB-Pokal sein. Ja, ist es auch. Auswärts wird Mainz antreten, dann empfängt man zu Hause Rasenballsport Leipzig. Vielleicht wäre das Auswärtsspiel bei Darmstadt 98 ein guter Moment dann für den Mainz-Schwerpunkt. Ich gucke mal, wie das mit der Gästesuche so koordiniert zu bekommen ist. Bochum wird jetzt schon direkt gegen Darmstadt 98 spielen. Bochum 5 Punkte, man springt immerhin auf den Relegationsplatz durch diesen gewonnenen Punkt, aber hat eben auch noch nicht gewinnen können gegen Darmstadt. Wäre es jetzt Zeit, danach spielt man zu Hause gegen den ersten FC Köln und dann beim FC Heidenheim, also sprich die beiden Aufsteiger jetzt auswärts, Köln zu Hause. Das sind die nächsten Partien für den VfL. Und mit einem VfL machen wir auch weiter, nämlich der Borussia aus Mönchengladbach. Und nach dem Spiel sagt Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim, das Problem seien vor allem die Anfangsphasen gewesen der beiden Hälften. Wie kommt er da drauf? Ich habe so eine Theorie, Player 1:0 in der 4. Minute und Eigentor Jonas Föhrenbach in der 51. Minute zum 2:1 könnten das Problem da gewesen sein. Ehren Dingchi kann zwischendurch noch ausgleichen und auch in der Schlussphase hat Heidenheim durchaus noch seine Chancen, aber es gelingt kein Treffer mehr und so gewinnt eben Borussia Mönchengladbach dieses Spiel mit 2:1. Damit reagiert man auf die Derby-Niederlage vom letzten Spieltag und dennoch bleiben einige Fragen offen. Was wäre denn jetzt so dein Fazit, Yvonne? Wie viel Positives und wie viel Negatives hast du in diesem Spiel gesehen?
Puh. Ja, also was ich sehe aus Heidenheimer Sicht ist, Verteidigen von Standards üben wäre ein guter Plan für Frank Schmidt.
Wer hätte also das nicht gedacht, dass wir Leute das sagen?
Ja. Nicht nur die Leute so à la Magath auf Kondition draus trainieren, weil meine Güte laufen die viel, diese Heidenheimer. Du hast es nach dem Spiel gesehen, wer da alles platt auf dem Rasen lag. Also das musst du erstmal wirklich mithalten können. Großen Respekt. Aber ja, die haben ja, hatte ich ja eben schon angesprochen, gegen Augsburg ordentlich, was sagte Frank Schmidt, 3,5 Standardtore kassiert. Und jetzt halt auch wieder. Allerdings muss man sagen, haben sie das 1:1 auch aus einer Gladbacher Ecke heraus kreiert. Das musst du halt, also das ist wieder so Oldschool Gladbach, da kriegst du als Gladbach-Fan schon wieder so, ach nee, komm.
Vor allem, weil es ja schon verteidigt war. Er war ja schon von 3 Gladbachern eingeholt und dann schaffen sie es, den Ball so zu klären, dass Dingchi ihn einfach, ich meine, er schießt dann auch sehr gut, muss man sagen, aber ja.
Ja, was, ach ja. Also bei Gladbach sehe ich im Moment erstmal vor allen Dingen das Problem, du spielst im Moment wieder sehr instabil, was die Abwehr angeht. Nicht nur, dass die Abwehr selbst instabil spielt, sondern du kannst halt auch wieder nicht 2 Wochen hintereinander mit der gleichen Abwehrvariation spielen, weil sich immer irgendwer noch neu verletzt oder irgendwas dazukommt, was schon 5 Trainern irgendwie nicht so gut bekommen ist, wenn sie in der Abwehr immer ordentlich durchmischen mussten in Gladbach. Dann haben wir auch das Problem, was ich auch bei Dortmund schon angesprochen hatte, deswegen kam es mir so bekannt vor, unsere defensiven Mittelfeldspieler sind ähnlich hilfreich in der Defensive wie die Dortmunder. Also Weigl ist da manchmal wirkt ein bisschen verloren. Ein ganz, 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 ganz großer Hoffnungsschimmer ist für mich Rocco Reitz, der mir einfach jedes Mal, wenn er spielt, immer wieder zeigt, der will da auch unbedingt sein und er ist robust, also man muss so ein bisschen immer aufpassen, dass er auch die 90 Minuten auf dem Platz bleibt, die er spielen soll, weil er vielleicht irgendwann doch mal so ein bisschen zu robust wird, aber wirklich, also der ist definitiv einer der Lichtblicke. Moritz Nikolas ist ein großer Lichtblick, weil ich muss ganz ehrlich sagen, was er, der jetzt über die ganzen Jahre immer verliehen wurde und plötzlich steht er im Bundesligator und man merkt kaum, dass Omlin wirklich fehlt. Also es gibt hier 1-2 Aktionen, wo du vielleicht denkst, hey, mit ein bisschen mehr Erfahrung macht er das anders, aber er macht das wirklich gut. Und dass Player getroffen hat, ist ein großer Lichtblick, weil das tut dem Jungen unheimlich gut. Der wird ja immer komplett zerrissen, wenn er mal 2-3 Spiele nicht trifft. Das wird bei dem irgendwie anders ausgelegt als bei vielen anderen, habe ich das Gefühl. Was ich sehr schade finde. Und ansonsten, ja, du hattest, es ist ein ganz, ganz komisches Gefühl. Du siehst dieses Spiel, du siehst, okay, Gladbach führt früh, das ist schon immer, wenn du zu früh führst, immer ein bisschen schwierig, dann haben die Gegner so viel Zeit, irgendwie okay, zu machen, ja. Und eigentlich hast du das als Borussia Mönchengladbach komplett im Griff, vergibst aber wieder die Möglichkeiten, das Ganze wieder früh deutlich zu machen, früh klar zu machen und ein bisschen Entlastung reinzubringen. Und du weißt irgendwie, du sitzt auf der Couch, guckst dir das Spiel an, denkst dir so, na, das geht nicht gut. Also das, du wirst wahrscheinlich noch vor der Pause den Gegentreffer kassieren oder direkt danach. Und du weißt es einfach, und du kannst noch nicht mal erklären, warum, aber es ist einfach so dieses, du hast es im Griff, aber irgendwie auch nicht. Es ist so ein ganz, ganz komisches Gefühl, was da bei Gladbach halt rüberkommt. Und ja, war es halt stellenweise tatsächlich zu passiv. Also das war dieses, was man unter Farke schon häufiger irgendwie das Gefühl hatte, oh schön, wir führen, naja, dann brauchen wir ja jetzt kein Fußball mehr spielen. Wir gucken uns das mal an und schauen mal, was passiert. Ja, ungefähr, genau. Und das, ja, funktioniert halt nicht so. Nicht auf Dauer. Und wie gesagt, also was Heidenheim da an Kilometern runterläuft, also das hast du nachher gemerkt, nach hinten raus war Gladbach platt. Mhm. Also da konnten wir froh sein, dass von Heidenheim das nicht noch anders ausgegangen ist. Und
wobei ja Gladbach auch da seine Konter hatte. Also
durchaus, aber das ist ja, also das ist auch noch so ein Punkt, habe ich tatsächlich auch aufgeschrieben. Also wenn denn mal, also Reitz und auch später Tschwanchara, als er dann eingewechselt wurde, wenn die denn mal nach vorne vorgedrungen waren, dann stehen die da alleine gegen fünf Heidenheimer und du denkst dir so, ja, wohin jetzt? Was machen? Ne, womit Spieler? Und das war halt wirklich, du kamst dann endlich nach vorne und dann siehst du dann die Offensivspieler da komplett alleine gegen die Heidenheimer Abwehr anrennen und es fehlt weiterhin an Offensivideen. Also wir machen die Tore nach Standards, okay, cool, das haben wir halt zwei Saisons lang nicht gemacht, das ist also schon mal ein Fortschritt. Niemand braucht Ecken von Jonas Hofmann offensichtlich. Also Leverkusen schon, jetzt in Gladbach
nicht. Wenn man eine
Honorarkraft und, das funktioniert
hat, dann also ist das gut. Alles besser.
Ja, also da möchte ich dir jetzt sagen, bei Borussia im Büro, Wortspiele kosten 20 Cent, die mit Honorar kosten doppelt.
Es gibt einen Grund, warum ich bei Borussia Mönchengladbach arbeite und das ist natürlich der einzige.
Natürlich, nein, genau, aber ja, Honorar wirkte aber tatsächlich auch ein bisschen verlorener dieses Mal wieder. Der ist irgendwie schwankt, also er bringt auch noch nicht die Konstanz, die man gerne hätte mit. Aber Heidenheim, also ich glaube, das werden einige noch merken, die gegen Heidenheim spielen. Das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Das ist nicht der kleine Aufsteiger, der da einfach mal so einfach zu schlagen ist. Das ist schon sehr unangenehm. Und dafür hat Gladbach das über weite Strecken tatsächlich besser gelöst, als sie es vielleicht letzte Saison noch gelöst hätten. Und das ist ein Lichtblick, auf den man aufbauen kann. Und wir waren alle d'accord am Anfang der Saison, haben gesagt, ja, wir gehen diesen Weg bedingungslos mit. Wir wissen, alles ist neu. Da ist auch alles umgekrempelt worden. Das ist ein junges Team, aber wir wollen, dass das ein junges Team ist. Wir wollen auch den jungen Leuten wie Reitz die Chance geben. Wir wollen dem Nikolas diese Chance geben und alles. Und das passiert auch. Und das merkst du auch bei den Fans. Das könnte durchaus besser laufen, aber die Fans stehen dahinter. Die haben von Anfang an gesagt, das ist unser Weg. Das wird jetzt schwierig. Und dafür, dass es so eine schwierige Situation ist, machen sie es okay. Also der Derby war jetzt unnötig, ne? Aber wie gesagt, spielt erstmal alle gegen Heidenheim und dann reden wir nochmal, weil das ist echt unbequem. Hm.
Ja, fand ich interessant. Gerardo Seoane hat nach dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt, wir machen einen holprigen Umbruch durch und das nagt am Selbstvertrauen. Und so hat er erklärt, warum eben Heidenheim nochmal hinten raus ins Spiel kam. Und ich fand, das war jetzt nicht die komplette Erklärung, also es hatte auch mit Einwechslung zu tun. Ich fand, dass zum Beispiel Manon Busch sehr, sehr gute Akzente hatte in der zweiten Hälfte und dass dann auch als Tomalla und Pieringer kamen, das nochmal so ein weiteres Signal gegeben hat. Also am Schluss stand ja einfach alles auf dem Feld, was offensiv war bei Heidenheim. Aber gleichzeitig das mit dem Selbstvertrauen, das hat man eben auch gemerkt. Zum Beispiel bei den wirklich schlecht ausgespielten Kontern, muss man sagen. Also es gab den einen Lupfer aufs Tordach in der 90. Das war von Hack, genau, stimmt. Und Hack hatte ja noch einen weiteren. Aber es gab auch zwei Konter, die wurden gar nicht richtig ausgespielt, wo man sich gedacht hat, das wäre jetzt aber ganz gut gewesen. Gibt es zu Heidenheim noch was zu sagen? Also das mit der Schwäche nach Standards ist überraschend. Ich fand auch, dass Mainka sich manchmal ein bisschen leicht hat austribbeln lassen. Der war so ein Unsicherheitsfaktor. Maloney, ganz interessante Rolle im Aufbau, hat er sich immer zwischen die Innenverteidiger fallen lassen. Das hat super easy funktioniert, aber Gladbach hatte ehrlich gesagt, glaube ich, nie den Willen hochzupressen, also hätte man vielleicht gar nicht machen müssen, ehrlicherweise. Teuerkauf hat sich immer wieder von Reitz aus der Position ziehen lassen, da war Maloney manchmal ein bisschen alleine, das ist mir noch aufgefallen, das war dann allerdings in der zweiten Hälfte dann auch deutlich besser, da war aber ja auch der Ballbesitz ein bisschen anders verteilt. Das waren so meine Beobachtungen zu Heidenheim, ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen magst, Yvonne.
Naja, nicht direkt zu Heidenheim, was aber tatsächlich so ein bisschen auffällig war bei Gladbach, war, man ist ja wieder zurück zur Viererkette gegangen. Und das, obwohl Netz in der Viererkette stand. Nichts, um Himmels Willen, bitte nicht falsch verstehen, nichts gegen Luca Netz. Aber man weiß tatsächlich, dass Luca Netz nicht der optimalste Linksverteidiger ist und dementsprechend eher gerne offensiver eingesetzt wird, was gegen Heidenheim aber tatsächlich überhaupt nicht passiert ist. Man hatte eher das Gefühl, dass er ausgebremst wurde und ihm gesagt wurde, lauf mal nicht so weit nach vorne.
Weil Ngumu vor
lass
ihm
das
war,
mal
oder?
Den Ngumu, ja, genau. Machen. Und das hatte mich persönlich so ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich halt eher von Netz wirklich diese Offensivaktionen gewöhnt bin und nicht unbedingt dieses Defensivspiel in der Viererkette. Und was ich ganz, ganz, ganz furchtbar fand, war tatsächlich, was erlaube Skelly. Also was ist da schiefgelaufen tatsächlich beim 1-1? Ne? Also dass Skelly da wirklich überhaupt nicht hinterherkommt, sich da blöd ausspielen lässt und dann noch irgendwie zuguckt, was da eigentlich passiert. Also auch das war eher ungewöhnlich. Also Skelly ist jetzt auch nicht der begnadeste Defensivspieler, aber das kriegt er normalerweise wirklich gut hin. Das waren so die Sachen, die mir tatsächlich so ein bisschen aufgefallen sind. So Skelly stand durchaus neben sich, wird aber dafür offensiv wieder ein bisschen stabiler. Und Netz, der eigentlich mehr der offensivere Außenspieler ist, durfte nicht offensiv spielen und durfte plötzlich dafür in der Viererkette ordentlich mitverteidigen. Mhm. Also da scheint tatsächlich irgendwas zu passieren, was Ioane da vorhat. Und Heidenheim, hey, ich meine, wir sehen uns ja Dienstag schon wieder.
Das ist es nämlich. Also an alle, die sich gefragt haben, oh Mann, man wird das gerne so, nochmal yeah. sehen. Ja, das gibt es. Das hat der DFB-Pokal für euch bereitgehalten. Tatsächlich auch in der gleichen Konstellation, also auch wieder in Mönchengladbach wird die Borussia gegen Heidenheim im DFB-Pokal spielen. Da kann man sich doch drauf freuen. Solche Geschichten schreibt nur die DFB-Pokal-Auslosung. Total.
Ja, aber ich finde, gegen Heidenheim 2-1 zu Hause zu gewinnen, also viel, viel besser kriegst du es eigentlich nicht, weil die sind doof zu spielen. Die machen vor allem, also das ist eine super Mannschaft nach vorne. Und wenn du dich nicht versiehst, steht es plötzlich 2-2. Hallo Borussia Dortmund. Und es, aus Heidenheimer Sicht ist halt ein bisschen schade, dass du in solchen Spielen dann immer noch Lehrgeld zahlst. Mhm. Also jetzt auch gegen Gladbach. Und die müssen, glaube ich, aufpassen, dass sie am Ende nicht so 25 Lehrgeldspiele in dem Jahr hatten, weil dann laufen dir irgendwann die Spiele davon und du kriegst die Punkte nicht mehr zusammen, um drin zu bleiben. Also da brauchst du dann doch mal zwischendrin mal ein Spiel, wo du ein bisschen reifer auftrittst und eben mal kein Standard-Gegentor kriegst und eben mal nicht irgendwie noch nach 2-0-Führung noch 4 kassierst oder 5. Macht mir so ein bisschen Sorge, wenn ich das jetzt aus Heidenheimer, mit Heidenheimer Brille betrachten würde, was ich generell nicht tue, aber das habe ich mir jetzt gerade mal rausgenommen. Und bei Gladbach finde ich halt wirklich, die sind nicht so schlecht, wie sie teilweise gemacht werden. Und man muss halt auch wirklich die Realität sehen. Man muss halt sehen, wie diese Mannschaft dasteht. Ich sehe da zwei 20-jährige Außenverteidiger. Ich sehe einen unerfahrenen Torwart, der es gut macht. Ich sehe einen 21-Jährigen in seiner ersten richtigen Stammsaison auf der 6 und so ein paar zusammengewürfelte Spieler drumherum, die jetzt auch irgendwie frisch dazugekommen sind. Also ja, das ist mitten im Umbruch. Ein Umbruch, der aber noch, ich sag mal, ganz gut ist, weil du schon relativ viele U23, U24 Spieler hast, die jetzt schon auf dem Niveau da mitspielen. Dann nimmst du doch so ein 2-1 gegen Heidenheim also schon irgendwie ganz gern mal mit und schaust dann mal nach. Klar, das Derby war richtig kacke, also das verstehe ich, ja. Nach der Woche, da willst du dann vielleicht irgendwie einen überzeugenden Sieg haben als Reaktion und so, alles kein Thema, aber ja, die Realität ist, glaube ich, ein bisschen eine andere. In Gladbach.
Ja, aber du musst es auch, also ich finde, du hast es gut gesagt, du musst es halt auch erstmal schaffen, in dieser Umbruchsaison eine Mannschaft hinzustellen oder halt einen Sechser-Achter dahin zu stellen, wo du das Gefühl hast, dass Kone, der so hoch gehypt war letzte Saison, dass der überhaupt nicht auffällt, wenn der nicht mitspielt. Ne? Also was Reiz da wirklich leistet, das ist schon wirklich ordentlich für sein Alter. Lass Schwanchara mal 1-2 Jahre noch Bundesliga spielen, dann hat der da vorne auch ganz andere Aktionen. Der ist auch noch unfassbar jung, hat überhaupt gar keine Erfahrung, auf diesem Niveau zu spielen. So, dann die Abwehr, das, wie gesagt, das ist, ich bin froh, dass Elvedi wieder so in alte Form zurückkommt und da jetzt mal ein bisschen wieder rumdirigiert. Ja, vielleicht hättest du, wenn du Omlin im Tor hast, den Torhüter mit Erfahrung, der da noch ein bisschen mit rein dirigiert, was Nikolas jetzt vielleicht nicht hat. Aber trotzdem haben wir im Moment in einer sowieso schon schwierigen Situation oder Saison noch die schwierigere verletzungsbedingte Situation und hast da wirklich junge Leute sitzen oder stehen oder auf dem Platz stehen, laufen, wie auch immer, die dir nicht unbedingt das Gefühl geben, dass da gestandene Spieler wirklich gerade fehlen. Und das, finde ich, ist was, wo wir durchaus positiv in die Zukunft gucken können, wenn das so bleiben kann und sich zusammen aufbauen kann. Und ich sehe es halt also allein schon das Trainingsverhalten, also das Verhalten, wie Seoane die Trainings macht, wie trainiert wird und so weiter, sind Welten zu letzter Saison. Und da wird mit Sicherheit auch noch einiges über kurz oder lang dann bei rauskommen. Mhm. Braucht halt Zeit. Und das, wie gesagt, den Wechsel haben wir Fans von Anfang an alle gesagt, das wissen wir und die Geduld bringen wir mit. Und das ist schön zu sehen, dass die Fans das machen.
Die Geduld, die man ja auch beim 1:0 gebraucht hat, habe ich noch gar nicht erwähnt. Da hat Teuerkauf gedacht, erklärt auf der Linie, hat aber kurz hinter der Linie geklärt. Auch so eine Sache, die einem wahrscheinlich nur einmal im Leben passiert. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis das entweder angekommen ist bei Robert Hartmann auf der Uhr oder er hat noch eine ganze Weile gebraucht, um es anzuzeigen. Das war ein bisschen kurios, hat noch zu diesem Spiel dazugehört. Gladbach jetzt dann wieder gegen Heidenheim im DFB-Pokal, danach in Freiburg. Aktuell hat man 9 Punkte und Heidenheim nach dem wiederholten Gladbach-Spiel im DFB-Pokal wird zu Hause gegen den VfB Stuttgart spielen, bevor man dann zum FC Bayern reist. Ich glaube, da kann man sich auch schon drauf freuen. Das war damals im DFB-Pokal, als Bayern gegen Heidenheim gespielt hat, 4:3, glaube ich. Das war schon richtig gut anzusehen. Von richtig gut anzusehen kommt man sehr leicht dieser Tage zu Leverkusen. Leverkusen hat diesen Spieltag beschlossen gegen den SC Freiburg zu Hause und auf dem Papier war es eine enge Partie. Hinten raus wäre auch noch das 2:2 möglich gewesen für den SC Freiburg, aber die erste Hälfte war nahezu absurd. Am Ende fällt nur ein Tor durch ein ebenso absurdes Tor von Florian Wirtz, der einfach so lange dribbelt, bis Niklas Höfler auf dem Boden liegt und dann sich sagt, ach so, ja, dann schieße ich ihn doch jetzt einfach mal selbst rein, oder? Wäre das nicht praktischer? Und so hat das dann gemacht. Jonas Hofmann, beziehungsweise eigentlich der Rücken von Atubolo, macht dann das 2:0 nach einem Konter. Aber, Flo, der SC ist sogar nochmal rangekommen. Manuel Gulde nach Freistoß von Vincenzo Grifo zwinkert ihm danach fröhlich zu, nach dem Motto, ich hab's doch immer gewusst. Und dann gab es eben noch so vereinzelte Chancen aufs 2:2, es sollte dann aber nicht fallen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass nach dem Spiel deswegen beide Teams zufrieden rausgegangen sind und sich gedacht haben, Mensch, Leverkusen, wir haben schon wieder gewonnen, ist ja toll, immer noch nicht verloren, ist ja super. Und beim SC war es so, dass man gesagt hat, Mensch, wir hätten hier ja fast geholt und gegen die kann man halt nichts machen. Also Christian Streich hat danach gesagt, weil er darauf angesprochen wurde, ja, sie waren ja so tief postiert, hat er gesagt, ja, was sollen wir denn machen? Wenn wir ihnen Räume geben, dann spielen sie uns ja her. Und man dachte sich so, ja, stimmt, wenn ihnen Räume gibt, dann spielen sie euch her.
Ja, aber sie haben sie halt auch hergespielt. So. Also, ja, du hast komplett recht. Freiburg hat halt so ein bisschen das erhobene Haupt am Ende, da jetzt nicht komplett eingegangen zu sein. Weil Leverkusen hatte jetzt nicht die Qualität in den Chancen, die sie schon mal hatten, aber die hatten 82% Ballbesitz erste Halbzeit. Also es war Wahnsinn. Also du hast quasi, also ich war jetzt nicht im Stadion, aber ich am Fernseher, ich glaube, Radetzky hätte zwischendrin was auch immer machen können. Du hast den einfach nie im Bild gehabt. Mhm. Ja. Der hätte sich irgendwie, keine Ahnung, eine Pizza bestellen können und die essen können zwischendrin. Also diese Dominanz auch von Leverkusen in der ersten Halbzeit, um es jetzt mal auf Leverkusen zu drehen, die fand ich faszinierend. Also mit welchem Selbstverständnis sie mittlerweile in so ein Bundesligaspiel gehen, 3 Tage nach einem Europacup-Spiel und dann einfach sagen, ja, spielt dasselbe Lied nochmal, ja klar. Ja, wir sind die Cantina-Band, ja. Und das, der Problem war nur, dass es halt nicht so schnell zu war, beziehungsweise als dann das zweite beruhigende Tor war, dann eben Freiburg durch so eine, die waren ja mausetot eigentlich, aber dann kommt halt Grifo, Freistoß, irgend so ein Schädel dazwischen, 2-1, ja, warum nicht, okay, können wir ja noch ein bisschen mitspielen, 20 Minuten. Und plötzlich hast du auch bei Leverkusen gemerkt, da waren dann die Wege ein bisschen lang. Also die letzten 20 Minuten waren sehr offen, beziehungsweise dann schon ein leichtes Übergewicht für Freiburg, fand ich. Und da hast du halt gemerkt, dass es dann Leverkusen dann schon so ein bisschen an die Substanz ging und sie da dann sehr froh waren, als dann irgendwann abgepfiffen wurde. Und der eine Aspekt bei Leverkusen, der mir noch so ein bisschen aufgefallen ist, den fehlt noch so ein bisschen so dieses Händchen, würde ich jetzt nicht sagen, bei Xabi, aber so der Decider von außen, also dann nochmal von außen nochmal jemanden bringen zu können, wo du sagst, der macht jetzt halt dann irgendwie jetzt das Spiel tot, weil der jetzt da irgendwie Adli reinkommt und dann irgendwie noch 2 Buden macht, also dieses Momentum haben sie momentan nicht, also die müssen sich viele arbeiten mit der ersten Elf, die da spielt, haben noch nicht so den Flow, dass wenn dann 3 neue reinkommen, die dann so ein bisschen wie so ein Pitcher das Game irgendwie closen. und so war es dann am Ende knappes, aber doch sehr verdientes 2:1.
Ich möchte an dieser Stelle den Hörer grüßen, der uns eine E-Mail geschrieben hat, dass die Anglizismen ihn nerven. Sorry.
Der Werfer bei Baseball muss das Spiel zumachen und so müssen das andere vielleicht auch tun.
Ich habe doch extra sorry gesagt, damit es lustig ist.
Ja, ich weiß.
Ich wollte gerade sagen, also bei mir punktet Flo mit einem Baseball-Reference, das musst du erstmal bringen.
Aber absolut.
Das, ich habe keine Ahnung von Baseball, aber das weiß ich. Was der Fußball vom Baseball lernen kann. So, jetzt.
Datenanalyse wahrscheinlich. Aber das sind andere Themen. War denn wirklich Freiburg so mausetot? Ich würde da ein bisschen gegenhalten. Ich hatte das Gefühl, der Plan von Freiburg war, wir stehen extrem tief, wir machen so ein bisschen Vintage-Freiburg. Also sie waren sehr, sehr mannstark hinter dem Ball. Gab eigentlich kaum eine Situation, wo mal mehrere Freiburger überspielt waren. Sie haben versucht, irgendwie Wirtz aufzunehmen. Sedia hatte da so eine recht freie Positionierung, war fast so ein bisschen Libero-mäßig manchmal unterwegs. Also auf jeden Fall war Wirtz, hatte immer mal wieder jemanden bei sich, aber hat ihn halt nicht gestört. Das nimmt er halt so hin, dass er findet es wahrscheinlich nett, dass er sich noch unterhalten kann, während er dribbelt. Aber erste Hälfte eben sehr, sehr tief und dann hatte man da natürlich auch Glück, dass man nicht höher zurückliegt, aber Leverkusen hatte ja gar nicht so die großen Chancen. Und dann aber das in der zweiten Hälfte, was da passiert ist, ich hatte schon das Gefühl, dass das Matchplan war, dass man dann eben nicht mausetot war, sondern dass man dann höher rausgeschoben hat. Ich fand Doan hat Grimaldo defensiv total aus dem Spiel genommen, das fand ich richtig beeindruckend, das hätte ich so nicht erwartet. Auch Frimpong hatte gar nicht so viele gute Aktionen, es gab dann so 2-3 Konteraktionen. Aber das war so mein Gefühl. Ich meine, kann jetzt natürlich auch, das ist so jetzt alles so, in der Rückschau betrachtet man ja dann vielleicht auch ein Spiel manchmal falsch. Aber mein Eindruck war, das war sogar der Matchplan. Erste Halbzeit irgendwie gucken, dass man durchkommt und in der zweiten dann versuchen, dann Leverkusen, die ja mit 5:1 gegen Karabakh gewonnen haben unter der Woche. Freiburg hat auch gewonnen mit 3:1 bei Tabacco. Nee, wie hießen sie? Topola, Entschuldigung. Bei Baka Topola, so war es. Deswegen habe ich mir immer Tabacco gemerkt. Das war natürlich Quatsch. Also ich weiß nicht, Yvonne, konntest du auch einen solchen Spielplan erkennen oder reime ich mir da jetzt einfach was zusammen, weil ich das Ergebnis kenne?
Ich finde, Freiburg hat dafür, dass sie fast keinen Ballbesitz hatten, das meiste daraus gemacht.
Das stimmt.
Aber ob das jetzt wirklich der Matchplan war, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Also,
gute doch, Frage. Doch, ich glaube schon. Ich sage ja auch nicht, dass Freiburg das falsch gemacht hätte. Die haben ja gesagt, wir kommen jetzt hier irgendwie, wir waren am Donnerstag noch in Serbien, jetzt sind wir hier irgendwie in Leverkusen, jetzt stellen wir uns halt erstmal gut rein und nach 60 Minuten schauen wir mal, wie es aussieht. So, da ist nicht so viel Verkehrtes dran.
Ja, also gut, das kann ich mir vorstellen, dass der Matchplan halt war, okay, pass auf, also wir gucken und passen uns an und nicht der Matchplan war, wir geben vor. Ja, aber ob das wirklich der Matchplan war, dass wir, also dass Freiburg über die größte Zeit halt quasi gar keinen Ballbesitz hat, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass da Leverkusen so viel Raum bekommen hat, sich da festzupassen und was weiß ich. Also da glaube ich, das war wirklich eher was sich Streich anders vorgestellt hat, was sich aber nicht umsetzen ließ. Doan hat es wirklich unfassbar gut gemacht, muss man sagen. Also das war richtig, richtig stark. Aber, also ja, wie gesagt, also ich fand es wirklich gut, dass Freiburg das, was sie hatte oder was sie an Möglichkeiten hatten, optimal genutzt haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie doch eher nicht so passiv sein wollten über so lange Zeit, sondern irgendwann doch ein bisschen aktiver rangehen wollten und das nicht so gut funktioniert hat, wie sie es gerne getan hätten. Gerade jetzt so, du hast Leute wie Grifo, du hast Möglichkeiten. Also Grifo ist ja jetzt auch jetzt jemand, der gerne über außen kommt, auch mal eine Flanke reinbringt und so weiter und so fort. Und das hat Freiburg halt verhältnismäßig wenig bis gar nicht so genutzt, wie ich es gedacht hätte, dass sie es vielleicht versuchen gegen Leverkusen.
Also ich hatte das Gefühl, dass die Einwechslung von Gregoritsch so quasi so das Startsignal war, weil dann war es ja eher ein 4-4-2 und Gregoritsch hatte ja auch so seine einzelnen Chancen Und dann hat man es auch eher mal geschafft, irgendwie einen tiefen Ballbesitz hinzubekommen. So hat man ja dann überhaupt erst diesen Freistoß bekommen. Also wir alle wussten von der Standardschwäche von Leverkusen, war halt lange Zeit kein Problem, weil es gab keine Standards für Freiburg. Und als sich das geändert hat, wurde es auch gleich wieder interessant. Also vielleicht war das noch so ein Eingriff von außen, der da mit dazu geholfen hat, dass Freiburg wieder rangekommen ist in das Spiel. Und dann hat ja auch Weishaupt hatte zwei richtig gute Aktionen auf dem Flügel. Da wäre dann vielleicht auch noch was drin gewesen. Aber das war ja quasi auch schon so meine Einleitung. Irgendwie sind sie beide zufrieden wahrscheinlich mit dem Spiel. So paradox das ist. Aber ja, so ist das vielleicht. Auch nach einer erfolgreichen Europapokalwoche fällt das, glaube ich, auch leichter. Das war ja sehr erfolgreich da, was alle deutschen Teams am Donnerstag geleistet haben. Und so ist es jetzt eben so, dass Leverkusen weiter an der Tabellenspitze liegt, weiter ungeschlagen mit 25 Punkten, erst ein Unentschieden in 9 Spielen. Es geht jetzt dann zur TSG aus Hoffenheim, bevor man in Karabakh spielen wird, beziehungsweise man müsste doch vorher noch im DFB-Pokal antreten, und das habe ich mir aber hier nicht notiert, weil ich das noch nicht auf dem Schirm hatte, warum auch immer das der Fall ist. Leverkusen wird jetzt dann im DFB-Pokal spielen gegen Sandhausen auswärts. Mensch, das wurde ja sogar in der Übertragung gesagt und ich habe es vergessen. Stimmt, ich habe noch gelesen, den Skeet dazu auf Blue Sky, dass Sandhausen jetzt wahrscheinlich Leverkusen die erste Pflichtspielniederlage beifügt. Komplett verwundern würde es einen tatsächlich nicht. Also Sandhausen und dann Hoffenheim sind die nächsten beiden Spiele für Leverkusen. Für den SC Freiburg, der jetzt dann beim SC Paderborn im DFB-Pokal spielt, geht es danach gegen Borussia Mönchengladbach, bevor man dann das Rückspiel hat. Freiburg jetzt 13 Punkte nach 9 Spielen. Das ist ja auch alles völlig im Rahmen. Und damit kommen wir zum letzten Spiel in dieser Sendung, denn in diesem Spiel sind nur 2 Tore gefallen und damit wandert man schon ganz ans Ende dieses Segments. Wir kommen zur Partie zwischen Werder Bremen und dem ersten FC Union. Union hat gegen Napoli verloren unter der Woche und deshalb 9 Pflichtspielniederlagen in Folge gehabt und jetzt kam eine 10. mit dazu. Was das für Urs Fischer bedeutet, was die Gründe dafür sind, das alles habe ich im Schwerpunkt mit Till Oppermann besprochen. Die findet ihr diese Sendung auf rasenfunk.de oder hier in diesem Feed. Aber jetzt wollen wir noch mal kurz auf das Spiel blicken und vielleicht auch ein bisschen aus der Werder-Perspektive. Am Ende war es so, dass ein Eigentor von Robin Knoche dieses Spiel für Werder Bremen eröffnet und für Union so ein bisschen beendet. 38. Minute. Dann sieht Rani Khedira in der 60. Minute die rote Karte, völlig zu Recht. Marvin Ducksch nimmt einen Ball wunderbar an, hat mehr Gefühl im Fuß als manche von uns in den Händen, macht das 2:0 in der 75. Minute und hinten raus wird es dann noch ein bisschen ich glaube, Getrete kann man dann doch schon sagen. Also Jogo Late, Benedikt Hollerbach, Aissa Ladouni holen sich alle völlig zu Recht gelbe Karten ab. Geraldo Becker fällt noch dadurch auf, dass er, ich glaube, schon in der 46. Minute einen Balljungen so leicht wegschubst, weil der ihm nicht schnell genug den Ball gibt. Also da war sehr viel Druck von Seiten Unions drauf. Aber ja auch für Werder nicht so unwichtig, dieses Spiel zu gewinnen. Die stehen jetzt erst bei 9 Punkten. Da sehen wir, wie wichtig diese Punkte 7, 8 und 9 waren. Yvonne, wie hat dir denn Werder gefallen?
Interessant. Also
was heißt das?
Schmeckt interessant.
Ich dachte zuerst, ja, genau. Ja, so ungefähr. Also man hatte zuerst so gar nicht, also ich hatte zuerst gar kein Gefühl, was kommt da jetzt? Du hattest so, ich glaube, das hat eine Minute gedauert oder so. Dann stand Union erstmals bei Bremen, hat sich freundlich vorgestellt durch Trimmel. Mhm. So, da dachte ich, okay, die haben was vor, das könnte interessant werden. Und irgendwie passierte dann aber gar nicht mehr so viel. Dann war Bremen plötzlich halt wesentlich aktiver. Die hatten ein paar sehr, sehr schöne Umschaltmomente auch, die sie da ordentlich für sich genutzt haben. Also, naja, nicht für sich genutzt haben. Sie haben tatsächlich diese Umschaltmomente oder die Momente zum Umschaltspiel genutzt und dann aber nachher nichts mehr draus gemacht. Das war dann, wo ich dann dachte so, okay, das ist natürlich jetzt irgendwie, hilft keinem so richtig, ne? Also die einen versuchen es gar nicht mehr. Also Union hatte irgendwie, weiß ich nicht, keine wirklichen Versuche mehr so richtig, die ernst zu nehmen waren. Bremen hatte dann irgendwie keine Ideen, keine Genauigkeit in dem, was sie taten. Und dann passierte halt, was Max sagte. Und das war, die Ballannahme von Ducksch, die war schon wirklich stark. Das muss man schon sagen. Das war toll. Aber ansonsten, ich weiß es nicht. Das war, Es war von beiden Seiten nicht sauber, muss man sagen, wie es gespielt wurde. Aber Bremen hatte den gefühlt besseren Fluss zum Schluss. Ich weiß jetzt nicht, also ich finde auch, ich kann Union momentan überhaupt nicht einschätzen. Wie gut ist es, wie schlecht ist es, dass du einen Spieler suspendierst, weil er dir nach einer Auswechslung den Handschlag verweigert, was im Grunde eine emotionale Geschichte ist und wahrscheinlich Franck Ribéry nie wieder hätte für Bayern spielen dürfen. Wenn er, also jetzt, ne, als blödes Beispiel, also wie gut, wie sinnvoll ist das in so einer Situation, wie wirkt sich das auf die Stimmung aus, was kann man daraus lesen, dass Geraldo Becker den Balljungen da wegschubst, also den würde ich eher suspendieren für solche Geschichten, das gehört sich einfach nicht, also.
Also im Schwerpunkt mit Till, ist jetzt ein kurzer Spoiler, ich habe ihn ja schon aufgenommen, deswegen weiß ich schon, da sagt Till, also wenn man Geraldo Becker für jeden verweigerten Handschlag suspendiert hätte, hätte der in der letzten Saison kaum ein Spiel gemacht, weil das eigentlich schon fast Tradition hat, dass er total beleidigt an Urs Fischer vorbeigeht, und er meinte auch, so eine Balljungen-Aktion ist jetzt nicht so komplett untypisch für Becker, weil er eben seine Emotionen da in die falsche Richtung manchmal kanalisiert. Ja. Das war sein
Kommentar. Ja, und das ist irgendwie, also das ist tatsächlich, du siehst also an solchen Sachen irgendwie, bei Union läuft es einfach vorne und hinten nicht und das geht in so eine Abwärtsspirale rein, und das hat tatsächlich dann Bremen für sich irgendwie nutzen können, scheinbar, weil sie dann, wie sagt man so schön, das Momentum für sich hatten durch das 1:0 und das dann halt im Endeffekt wahrscheinlich den Aufwind gegeben hat, bei Bremen zu sagen, okay, komm, das wird was. Weil also die gnadenlosesten Fußballer vorm Herrn sind die Bremer halt diese Saison, muss man ja sagen, auch nicht unbedingt immer. Ne? Deswegen, es war, ja, deswegen interessant, weil Bremen tatsächlich so ein paar Sachen gezeigt hat, wo ich mich gefreut habe und gedacht habe, oh ja, schön, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so passiert. Und auch wiederum gleichzeitig gesagt, Situationen waren, wie jetzt halt, wie gesagt, das komplett unsaubere Ausspielen von Offensivaktionen, wo ich mir gedacht habe, das könnt ihr aber rein theoretisch auch besser. Mhm. Also es war komisches Spiel.
Flo, was ist deine Meinung zu Werder?
Zu Werder? Werder hat das gemacht, was sie können, und hat eigentlich am Ende nur davon profitiert, dass sie das erste Tor gemacht haben und dass Union momentan einfach Scheiße am Fuß hat. Das hat einfach gereicht. Ein guter Duxch, Freistoß vor das Tor ballern, langen Lauf andeuten, mega Ballannahme. Das hat gereicht, irgendwie. Und also ich habe eigentlich auch mehr zu Union zu sagen als zu Werder, muss ich
okay,
sagen.
Okay, dann sagst du jetzt noch was. Dann sag du jetzt noch was zu Union, weil dann werde ich noch ein paar Sachen zu Werder sagen.
Oh ja, das ist gut. Ich finde halt dieses, wenn du halt 10 Spiele oder jetzt 9 davor, jetzt das 10. oder? Verloren.
Jetzt das 10.
Ja. Ja. Also wenn du 9 Spiele verloren hast, so, dann bist du halt auch als Torwart Frédéric Renault. Normalerweise musst du bei so einem Freistoß, wenn der Duxch den reinschlägt, musst du brüllen, dass quasi der Knoche, war es dann, glaube ich, schon allein von dem Schrei des Torwarts einfach ein Kopf kleiner wird und da gar nicht hingeht. So. Und so kommst du halt dann, ne, 9 Spiele verloren. Okay, da muss ich jetzt irgendwie raus. Der sagt gar nichts. Der sagt nichts. Und Knoche halt so, muss ich da jetzt hin? Ja, vielleicht doch. Bam, Busch, Tor. Drin. Das ist halt ein Tor, das fällt nur, wenn du halt schlecht bist gerade momentan und nicht, weil die das beide nicht können. Und dann geht denen halt wirklich momentan so ein bisschen, ja, schon ein bisschen der Arsch auf Grundeis. Also diese ganzen disziplinarischen Sachen, und ich glaube am Ende, natürlich ist es nicht sanktionierenswert per se, dass der den Handschlag verweigert. Aber ich glaube, da laufen halt Dinge ab in der Kabine und halt bei den Spielern, die sind alle frustriert und dann schlagen die so ein bisschen über die Stränge und dann musst du halt einmal ein Exempel statuieren. Musst du halt mal sagen, Jungs, so geht's nicht. So. Aber dann schubst der Nächste den Balljungen weg, der Behrens zertrümmert irgendwie da so einen Stuhl noch in der Kabine an der Auswechselbank. Und ich mag ja die Ruhe von Urs Fischer und die Sachlichkeit und dieses Schweizerische, dieses Gemüt. Aber der muss jetzt echt aufpassen, dass ihm das nicht alles so ein bisschen aus dem Ruder läuft und er dann keine Argumente mehr hat. Und er hat sich schon danach, fand ich, schon sehr, 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 sehr defensiv geäußert. So, ja, muss man halt mal schauen, wenn die nicht mehr mit mir, also ich übersetze das jetzt mal, ich transkribiere das jetzt mal in Klartext, wenn die nicht mehr mit mir wollen, weiß ich auch nicht, kann ich auch nichts dagegen machen, so. Muss man halt jetzt mal analysieren. Also, schwierig, aber wie viele Spiele willst du verlieren am Stück? 15, 20? Wann ist das irgendwie, wann ist das mal gut? Ich glaube halt, die haben sich so ein bisschen verhoben bei Union. Das ist so mein generell, wenn ich jetzt mal die Lupe ein bisschen wegnehme. Ich glaube, die sind so ein bisschen von ihrem Weg abgekommen, auch mit den Transfers. Sie sich ja gesagt haben, so ein Gosens, so ein Bonucci und so ein Volland, die werfen wir jetzt da mal noch rein, weil die haben schon mal Champions League gespielt und dann wissen wir schon irgendwie, wie es läuft. So, dann holen wir noch den, der kann noch was, der ist schnell, dann leihen wir den noch hier aus und machen wir das noch. Und am Ende hast du jetzt eine Mannschaft, wo du sagst, viele gute Einzelspieler, aber irgendwie auf dem Platz schaut das irgendwie ein bisschen fransig aus. So. Und es ist nicht mehr das Union Berlin vom letzten Jahr, aber alle anderen wissen natürlich auch, Union Berlin, Champions League Mannschaft, lass mal die mal machen. Und Union mit Ball so ein bisschen, ja, viel Aufwand, wenig Ertrag. Mhm. Das läuft ihnen halt so ein bisschen nach. Und dann halt maximal unglücklich auch die Szene von Khedira. Mhm. Ja. Da gehst du, es ist nass, es ist ein totaler Quatschpass von Bonucci nach vorne. Dann hat Khedira, orientiert sich halt irgendwie schlecht zum Ball. Und der Tritt ist ja an und für sich, also die Aktion, das Momentum ist jetzt nicht, der andere ist nicht verletzt oder so, ja. Es ist eine klare rote Karte, weil er halt einfach blöd zum Ball geht und dem mit dem Fuß in den Bauch tritt. Es ist halt maximal doof. Timing stimmt nicht, boom, ein Mann weniger, ciao. Wiedersehen, Spiel verloren. Es läuft halt einfach nicht. Es läuft nicht, aber ich glaube, wenn die mal ein Erfolgserlebnis haben, dann geht es auch schnell wieder in die andere Richtung. Deswegen würde ich allen Unionern sagen, nur nicht den Kopf verlieren, auch mal wieder besinnen, wo man herkommt und Katze an der Türklinke, okay. Und dann, ja, ein Sieg und dann wird es, glaube ich, mal wieder in die richtige Richtung gehen. Das ist so mein Eindruck.
Ich finde es halt interessant, dass also so fast jeder, mit dem ich mich so unterhalten habe vor oder zu Beginn der Saison, alle gesagt, oh ja, das wird jetzt halt die Schlüsselsaison für Union, jetzt mit der Champions League dabei und Dreifachbelastung, wir werden erstmal sehen. Ich glaube, also fast jeder hat gesagt, ich glaube nicht, dass Union da wieder irgendwie durch so eine Saison spielen kann, eben durch die Champions League Belastung. Und ich wollte es nicht glauben. Ich habe gedacht, also das kriegen die schon hin, weil die das bis jetzt alles immer über ihren Mannschaftsgeist, das Teamwork und so weiter, das Behrens, der funktioniert ja nirgendwo anders als außer bei Union, ne, im Grunde. Und ich habe halt gedacht, so, das funktioniert weiter. Die werden wieder so eine Saison spielen, weil die das einfach wieder mit ihrem üblichen Team oder sonst was Geist, den sie da haben, halt lösen werden. Und ja. Wie kann es sein, dass das so viele vorhergesehen haben und das Management von Union nicht?
Ja.
Also, dass man da nicht früh genug irgendwie vielleicht, ja.
Also, ich bin froh, dass ich den Schwerpunkt gemacht habe, muss ich sagen, denn es gibt ja offenbar Redebedarf zu Union. Und ich fand, dass Till da die Sachen so ganz gut zumindest so ausdifferenziert hat, eben die verschiedenen Gründe, die da mit reinkommen in diese Krise. Jetzt kommen meine 3 Minuten noch zu Werder Bremen, denn ich sehe schon die Bremer Fans mit Fackeln auf dem Weg zur Arbeit und beim Putzen und beim Kochen, wo man halt Podcasts hört. Aber sie haben alle gerade eine Fackel in der Hand. Legt sie wieder weg. Jetzt wird ja nochmal über Werder geredet. Und jetzt wird vor allem Romano Schmid gelobt. Der hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wenn jemand Bälle in den Strafraum gepasst hat und es nicht irgendwie Veljkovic war, der diesen einen Ball auf Duck spielt, dann war es Romano Schmid. Das war nämlich das war das Positive. Romano Schmid sehr gut in der Offensive. Negativ war, dass weder Weiser noch Demann auch nur einen Pass in den Strafraum gespielt hätten, der angekommen ist. Das Flügelspiel von Werder hat nicht geklappt und Demann war ja auch derjenige, der in der Defensive Probleme hatte mit Trimmel und Becker. War auch ein bisschen undankbar, weil Trimmel und Becker die Seite überladen haben und es war auch ganz oft so, dass Becker die Breite gegeben hat und Trimmel dann in der Halbspur gekommen ist und da wussten manchmal Jung und Demann nicht so richtig, wer macht jetzt was. Und dann war es aber schon geschehen. Also in den ersten 4 Minuten gab es 3 Hereingaben vom rechten Flügel von Union. Da war die Trimmel-Chance mit dabei, da war noch eine Chance mit dabei und eine Hereingabe, die zur Ecke geklärt wurde. Dann war es das aber auch dann schon sehr früh. Das war defensiv ein Problem, aber ansonsten stand die Defensive gut. Zetterer hat wieder sehr gut gespielt, also so gut, dass jetzt schon zum wiederholten Mal ein Torwartthema aufgemacht werden will von manchen Medienvertretern in der Pressekonferenz. Ole Werner hat das in der ihm eigenen Art abgebügelt, hat gesagt, Hab dazu letzte Woche was gesagt. Ich werde jetzt nicht nochmal was sagen. Okay, gut, danke fürs Gespräch. Die Pressekonferenzen bei Werder Bremen sind immer die kürzesten. Ich gucke ja fast alle an einem Spieltag, die von Werder, die kann ich auch mal so reinsnacken zwischen irgendwie zwei Eckbällen von Freiburg, geht das dann schon. Also Werder, viele Dinge gut gemacht, vor allem Schmied war sehr gut und Stay war sehr, sehr ruhig im Passspiel. Das ist ja was Werder immer wieder gefehlt hat. Diesmal insgesamt eine Passquote von 85%. Das lag auch an jemandem wie Stay, viel auch hintenrum, Friedel, Jung, Velkovic. Aber Stay auch gut im Ball verteilen, sehr diszipliniert auf seiner Position geblieben, hat sich nicht davon anstecken lassen, dass Bittencourt hat wieder so Bittencourt-Dinge gemacht hat. Bittencourt war manchmal ganz weit vorne auf dem Flügel und er wäre aber eigentlich an der Seite von Stay gerade besser aufgehoben gewesen. Aber da ist er nicht nervös geworden, hat sich einfach gedacht, okay, ich mache das jetzt und dann wird das schon. Boré in diesem Spiel nicht so die gute Harmonie mit Dux, wurde ja dann auch noch gefoult, ja, das war die gelbe Karte gegen Hollerbach, glaube ich, oder gegen Late, es waren so viele gelbe Karten in der Schlussphase, aber insgesamt fand ich nicht unverdient von Werder, das zu gewinnen, das zustande kommen, habt ihr völlig richtig analysiert, hätte dementsprechend auch in die andere Richtung kippen können, aber dass Werder dieses Spiel gezogen hat, kam jetzt nicht von ungefähr, ist jetzt der dritte Sieg, den man zu Hause geholt hat. Das heißt, alle 9 Punkte kommen aus Heimspielen. Es geht jetzt dann weiter für Werder zum VfL Wolfsburg und dann wird man zu Hause gegen Eintracht Frankfurt spielen. Und der erste FC Union spielt jetzt dann im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart, bevor man zu Hause auch gegen Eintracht Frankfurt spielen wird. Union 6 Punkte, damit Rang 15, 1 Punkt Vorsprung vor dem Relegationsplatz. Und alle weiteren Fragen werden im Union-Schwerpunkt geklärt. Ein Thema haben wir jetzt noch zum Abschluss dieser Sendung, und zwar unsere Spieltags-Awards. Wir wollen jetzt noch den MVP des Spieltags, den Unsung Hero des Spieltags und den Moment des Spieltags küren, beziehungsweise die Momente und die Heroes, denn jeder von uns bringt seinen eigenen mit. Flo, du darfst mal beginnen. Wer wäre denn dein MVP an diesem 9. Spieltag?
Thomas Müller.
Ja, wirklich?
Ja.
Okay.
Ja, halt so ein bisschen. Ne? Natürlich Sané und Kane haben das Spiel gewonnen, aber Thomas Müller, weil spielt kaum, kriegt dann noch so eine krude Erklärung öffentlich hinterhergeworfen von Tuchel, warum er in Galatasaray, in Istanbul nicht gespielt hat. Was nämlich war das, die Erklärung war,
ja.
Tuchel hat gesagt, ich wollte ihn einwechseln, dann macht Musiala das 3-1. Dann habe ich mir überlegt, wenn ich ihn jetzt einwechsel, sagt jeder, ja, ich wechsle den Müller nur ein, weil das Spiel schon vorbei ist, also bringe ich ihn gar nicht. Und das hätte dann der Müller nicht so verstanden. Also Müller war schon ein bisschen angesäuert, hat aber nichts gesagt und ne. Und dann kommt er halt gegen Darmstadt irgendwie halt auch spät rein und macht dann aber halt noch irgendwie 2 Assists, 1 Tor und super und Teambuilding. Und er ist irgendwie so Mutter der Kompanie, obwohl er irgendwie 20 Minuten jedes Spiel spielt. Finde ich irgendwie cool. Also der macht das schon, ja. Ob das dann auf Dauer auch, ob er es dann noch cool findet, weiß ich nicht. Wenn er in der Nationalmannschaft am Ende mehr spielt als bei Bayern. Aber war für mich so jetzt so der kleine MVP.
Der kleine MVP, Thomas Müller. Sehr schön. Yvonne, wen hast du auf dem Zettel?
Ja, zuerst hatte ich ganz subjektiv die Torlinientechnik, aber dann dachte ich, naja, komm, habe lange überlegt, ob Musiala oder Kane, weil Musiala einfach ein unfassbar gutes Spiel gemacht hat und das Tor war es dann halt nachher, ne? Also für mich ist es Kane. Tatsächlich, also allein schon, der bricht ja alle Rekorde. Das wird noch richtig viel Spaß machen mit dem.
Okay, da bin ich ja jetzt froh, dass ich den MVP als einziger von uns ernst nehme. MVP bedeutet doch Most Valuable. Wen kannst du nicht aus dem Team rausnehmen, ohne dass es dann Niederlagen hagelt? Und das muss doch Oliver Baumann sein.
Auf jeden Fall.
Der hat doch alleine seiner zwei Hände, seiner Pranken, hat er auch einen Elfmeter verursacht, ja, aber er hat ihn ja gehalten. Deswegen mein MVP, ja, Oliver Baumann.
Gut.
Echt? Den habe ich
vergessen. Ah, okay. Sind wir jetzt in der Kategorie Unsung Hero, Yvonne?
Ja, Müller hätte auch ein Unsung Hero sein können, ist mir schon auch klar. Ja,
ja, aber du hast ihn ja dann besungen.
Also ich habe tatsächlich Baumann als Unsung Hero. Ich habe kurz überlegt nach heute so, aber das wäre schon so ein bisschen makaber eigentlich fast gewesen. Ich hatte kurz überlegt, Kobel als derjenige, der wenigstens mal hingegangen ist und gesagt hat, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, es wäre vielleicht eine gute Idee, nicht weiterzuspielen, anstatt so wie ganz viele andere da aus falschem Ehrgeiz oder falschem Stolz oder sonst was da vielleicht auf dem Platz geblieben wären. Aber da ich ja Baumann nicht als MVP hatte, ist er der Unsung Hero.
Max Steiner?
Mein Unsung Hero ist tatsächlich Angelo Stiller. Einer der Gründe, warum wir vorhin so kurz über Stuttgart geredet haben, war, dass ich mir dann dachte, ach, dann mache ich das alles jetzt im Unsung Hero-Segment. Stiller, also generell, was der, wie gut er in dieses Mittelfeld reinpasst.
Der war nochmal Endo.
Hat ein fantastisches, ja genau, hat ein fantastisches Spiel gemacht. Passquote 95%, 3 Torschüsse aufgelegt, sehr viele Dribblings gewonnen. Und der ist einfach so bestimmt in allen Aktionen. Also bei Hoffenheim hat mir manchmal nicht gefallen, dass er so wenig zielstrebig war, dass manchmal die Pässe, also der Pass, der perfekt gespielte Pass, der gibt ja eine Information mit, in der Geschwindigkeit des Passes, in der Richtung des Passes gibst du quasi dem Passempfänger schon mal die Information mit, was er bitte mit diesem Pass machen soll. Soll er ihn stoppen, soll er ihn weiterleiten, wie soll er ihn mitnehmen? Und das war bei Hoffenheim manchmal so ein bisschen holprig und bei Stuttgart ist es aber also richtig, richtig gut und deswegen Angelo Stiller mein Unsung Hero. Und Flo?
Meiner ist Openda, weil der hat 8 Tore in 9 Spielen geschossen. Im letzten Jahr wäre der quasi der neue Stürmergott der Bundesliga gewesen. Und jetzt redet halt alles über Gerassi und über Kane und über, wen habe ich noch vergessen?
Jonas Wind. Wobei, da reden nicht so viele drüber.
Über Wind und
Wirtz.
Ja, also Wirtz Bodyface und Wirtz und so, ja. Aber Openda, und ich finde, wie gut er ist, merkst du an Šeško. Weil Šeško ist nämlich auch richtig gut, aber da gibt es überhaupt keine Diskussion, der andere spielt, weil der ist halt besser. So. Und hat es halt auch wieder richtig klasse gemacht gegen Köln.
Extrem gute Wahl, Luis Openda. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und welchen Moment des Spieltags hast du, Flo?
Der erste Kontakt von Marvin Ducksch auf Toast, bitte. Ja, also der war, ja, also so, ich stelle mir das auch so vor, so im Stadion, es ist 1-0, das ist eng und so, und dann kommt so ein langer Hafer mit wenig Botschaft, ja, also war schon Botschaft dabei, aber es ist jetzt nicht so ein, wo du sagst, ah, super serviert, den haut er jetzt einfach nur noch rein, aber er saugt ihn an und haut ihn rein und einfach der erste, ich bin einfach ein großer Connoisseur des guten ersten Kontakts. Und da gab es an diesem Spieltag sehr, sehr viele, sehr, sehr schöne. Ich fand auch den von Adeyemi heute. Ja. Also wir den, das ist annehmen, mitnehmen, sich für die Flanke vorlegen, ist ein Kontakt. Das ist so wahnsinnig gut, aber auch so wahnsinnig schwierig. Marvin Ducksch war das die Perfektion.
Sehr, sehr schön. Yvonne, was war dein Moment?
Ja, also ich hatte ja schon gesagt, ich hatte mich sehr verliebt in das 4-0 bei Leipzig durch Openda. Das war, also ich war auch hin und her gerissen mit Ducksch, weil allein schon die Geste von Ducksch im Torjubel so viel ausgesagt hat, wie wichtig das für ihn auch war. Und da ich so beides auf dem Zettel hatte und der Flo jetzt zum Glück schon Ducksch gesagt hat, kann ich das 4-0 von Leipzig durch Openda sagen, weil das war einfach.
Das war sehr schön. War auch kein so schlechter erster Kontakt, ne? Wie ihr den sich auf.
Ja, aber auch in der Entstehung, also so die 2-3 Aktionen davor, ja. Das lief einfach so zack, 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 wie am Schnürchen und schönes Tor.
Ja. Gut, nachdem wir schon den verweigerte.
Deiner?
Die, ja, genau, nachdem.
Deiner, also, Max.
Nachdem wir schon die verweigerte Tape-Kapitänsbinde von Schlotterbeck hatten, nehme ich das jetzt nicht als Moment, sondern dann nehme ich tatsächlich jetzt Brozinskis Abseitsjubel, weil das auch die perfekte Kameraeinstellung war. Also der Regisseur bei Sportscast, dem möchte ich hiermit einen Blumenstrauß überreichen, einen verbalen. Brozinski macht in der ersten Aktion der zweiten Hälfte, macht das 2-0. Und er läuft auf die Kamera zu und er freut sich und im Hintergrund sieht man, wie der Schiedsrichter sagt, abseits und wie schon alle anderen Spieler so langsam zurücklaufen und nur noch Brozinski läuft weiter, fröhlich lächelnd auf die Kamera zu und dann dreht er sich um und wir sehen sogar noch, wie er dann merkt, oh nee. Nee, das kann doch jetzt nicht wahr sein.
Und das Spiel läuft schon. Das Spiel läuft schon wieder weiter. Im Hintergrund, während er noch da so in der Ecke steht und so.
Ja, wie sie nicht mal auf ihn gewartet haben, wieder auch einfach Patrick Ittrich dann einfach, ja komm, spiel weiter, war halt abseits, kann ich doch jetzt nichts für. Also das war natürlich für alle Bochum-Fans schwierig, aber es war sehr, sehr schön eingefangen visuell. Das ist mein Moment des Spieltags. Ja Mensch, da sind wir doch durch, da haben wir doch eine schöne Sendung hingelegt und haben es auch fast geschafft, den Union-Schwerpunkt zu respektieren, nicht so viel über Union zu sprechen. Aber es ist eben gerade das Thema der Stunde. Ich danke euch beiden sehr. Herzlichen Dank an Yvonne Marjan. Danke, dass du mal wieder da warst. Zum 13. Mal.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Es ist ja tatsächlich ein bisschen her und ich freue mich immer hier zu sein.
Ich freue mich auch immer, wenn du hier bist. Und zum, was, das 25. Mal? Ich habe es ja vorhin gesagt.
Hast du gesagt, ja.
Flo Bogner hier gewesen. Danke dir, lieber Flo.
Immer wieder gerne, Max.
Gott sei Dank habe ich nie eingeführt, dass man zu solchen Jubiläen irgendwas kriegt. Das wäre jetzt langsam wirklich das Problem bei mir.
Zum ich kann euch einen Schnaps vortrinken, wenn ihr wollt, aber ich lasse es jetzt lieber.
Da lässt du dir von deiner Katze die Tür aufmachen und dann kannst du den Schnaps holen. Es war heute der Tatzenfunk so ein bisschen, aber das haben nur alle Hörerinnen und Hörer auf YouTube mitbekommen.
Ja, ich wollte schon fragen, sind wir wenigstens die Folge mit dem meisten Cat-Content?
Ja, wir hatten schon relativ oft Katzen hier im Rasenfunk. Man hat sie auch schon manchmal gehört. Gerade bei Flo erinnere ich mich da an.
Ja, ja. Die hat mal so eine 4-5 Stunden Bayern-Sendung quasi durchgemault.
Ja, das war sehr, sehr schön. Also ganz, ganz herzlichen Dank euch beiden und ich danke auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Ich habe zum Abschied noch eine Podcast-Empfehlung. The Lazarus heißt oder Lazarus heißt, das ist eine nordkoreanische Hackerbande, die unter anderem Sony damals gehackt haben, das habt ihr vielleicht mitbekommen, die auch bei WannaCry damit zu tun hatten, das war der Wurm, der damals rumging, und die aber auch einer Bank in Bangladesch fast 940 Millionen US-Dollar geraubt haben. Und nur durch einen kleinen Zufall ist es dazu gekommen, dass ich glaube ich nur 80 Millionen US-Dollar davon dann tatsächlich flöten ging. Und jetzt fragt man sich aber, Moment mal, Nordkorea, Hackergruppe, die haben doch da nicht mal Internet. Wie ist denn das möglich? Und da fängt es nämlich interessant, zusätzlich zum bisher Gesagten, spannend zu werden, wie Kim Jong-un das gemacht hat, eben Nordkorea zu einer digitalen Macht auszubauen. Das wird in diesem Podcast beschrieben, den ich sehr gerne gehört habe, möchte ich euch sehr empfehlen. The Lazarus heißt, ich werde es in den Shownotes verlinken. Und ansonsten geht es hier im Rasenfunk weiter. In dieser Woche erscheint noch eine Folge zu den Länderspielen der Frauen. Und am nächsten Wochenende, wo wir bei den Frauen Wolfsburg gegen Bayern haben, oder Bayern gegen Wolfsburg, und bei den Männern Dortmund gegen Bayern, da werden die beiden Sendungen wieder von Nina und Eva moderiert. Ich werde dann den Schwerpunkt übernehmen. Das heißt, ihr bekommt die geballte Power am nächsten Wochenende. Bleibt dem Rasenfunk treu, unterstützt uns bitte. Bis bald wieder. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.
Ha ha ha!